Wir sitzen jetzt nach unserer zweimonatigen Pause zum zweiten Mal gegenüber und es fühlt sich für mich irgendwie so an, als wäre es wieder nie anders gewesen und ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist.
Ich wüsste nicht, inwiefern das negativ sein sollte, aber es stimmt, so diese Routine, die ist relativ schnell, hat sich die wieder eingegliedert.
Ja, die Zeit mit dir fühlt sich einfach ewig an, es ist wunderschön.
Aber ich muss auch sagen, die Vorfreude ist auch super schnell wieder zurückgekommen.
Ja?
Quasi während unserer Pause habe ich jetzt nicht so oft daran gedacht, dass ich jetzt bald wieder vor dem Mikrofon sitze, aber es macht ja schon irgendwie immer Spaß.
Mir geht es tatsächlich ähnlich, also ich freue mich jetzt auch wieder jede Woche da irgendwie drüber zu reden, über all das, was so in der Filmwelt passiert ist, was wir für Filme gesehen haben und natürlich über unsere Hauptthemen und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Raiders of the Lost Ark. Hallo Flo.
Buongiorno. Ja, hallo Yoshi. Unser Hauptthema heute klingt tatsächlich in der Theorie nicht so spannend, wie es dann tatsächlich sein wird. Warum bzw. inwiefern Filme teurer werden. Ne? Aber ich freue mich da tatsächlich schon ein bisschen drauf, weil du ja sehr interessante Sachen recherchiert hast, wie ich gesehen habe.
Ja, ich dachte mir vor meiner Recherche auch ein bisschen, dass das Thema vielleicht gar nicht so viel hergibt und dass man eigentlich eh ungefähr vom Bauchgefühl heraus erahnen kann, wo das Ganze hingehen wird. Aber es ist tatsächlich so, dass einige der zumindest nackten Zahlen, die ich da rausgefunden habe, doch ein bisschen ein anderes Bild zeichnen, als was mein ursprüngliches Bauchgefühl war. Insofern, ich freue mich auch, darüber zu reden.
Ja, und ich freue mich auch tatsächlich diese Woche schon auf die News, weil das sind zwar alles relativ kurze News und nicht die unglaublich gravierendsten, ne? Aber ich finde die alle ganz witzig und die machen mir eigentlich alle Spaß. Deswegen würde ich direkt reinstarten. Passt das für dich?
Lass uns Spaß haben.
Ich glaube, die größte News sollten wir direkt zum Anfang angehen. Hast du schon gehört, was sich bei den Oscars ändern wird?
Was ändert sich schon wieder bei den Oscars?
Es kommt ab 2026 eine neue Kategorie dazu und das ist das erste Mal seit im Jahr 2003, lass mich nicht lügen, die Kategorie bester Animationsfilm hinzugefügt worden ist.
Aha, lass mich kurz raten. Ich bilde mir ein, ich habe schon irgendwas davon gehört. Ich wünschte mir, es wäre die Stuntman-Kategorie, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, gell?
Das ist sie nicht, nein.
Schade. Ah, hilf mir auf die Sprünge, es liegt mir auf der Zunge.
Es gibt bereits 4 Kategorien, die damit zu tun haben.
Nein.
Bestes Casting.
Das ist ja interessant. Wow, okay.
Damit hätte ich tatsächlich auch nicht gerechnet, aber ist, finde ich, eine sehr interessante Kategorie.
Zahlt sich's aus, ein bestes, naja, bestes Casting? Darunter kann ich mir nicht viel vorstellen, ehrlich gesagt.
Naja, also ich meine, jetzt bin ich verwirrt.
Was ist ein Casting? Also ich verstehe schon, was ein Casting ist, aber ist das so ein einschneidender Prozess in der Filmbranche, dass man sagen kann, dass dafür geben wir quasi einen Oscar her?
Ich finde es gerade lustig, dass ich wirklich gerade so ein bisschen hirntot war. Aber ich meine, ja, also natürlich. Ja? Ich meine, Casting ist ja essentiell.
Aber ich mein, für einen Preis?
Ja, hallo.
Ja.
Ich meine, dann würde wahrscheinlich eh gefühlt jedes Jahr Sarah Halley Fine gewinnen oder wie die Dame heißt, die irgendwie gefühlt jeden Film castet. Nein, aber ich meine, wir überlegen jetzt einmal, Jack Sparrow, Robert Downey Jr., Mark Watney, also Matt Damon in Marsiana, das sind alles Rollen, wo man sich denkt, also die passen wie die Faust aufs Auge von Figur zu Schauspieler. Casting ist extrem wertvoll und extrem wichtig. Und wenn dann, es gibt sehr viele Leute, meine Mutter ist da ein ganz großer Vorreiter, die sagt, naja, das hätte ja auch jeder spielen können. Und das ist ein Blödsinn. Also jede Rolle kann natürlich von jedem gespielt werden, ne? Aber jede Rolle sollte nicht von jedem gespielt werden. Und da ist das Casting eine ganz, ganz wichtige Sache, wo man sich halt einfach zwischen so vielen verschiedenen potenziellen Anwärtern einfach den aussuchen muss, der wirklich am besten passt. Denk an Tom Holland in Spider-Man. Da gab es, was weiß ich, wie viele Tausende. Und man kann nicht bestreiten, egal was man von den Filmen hält, dass Tom Holland ein super Casting ist.
Aber deckt sich das dann nicht ein bisschen zu sehr mit den Schauspielkategorien? Weil Jack Sparrow wird jetzt nie einen Oscar gewonnen haben, also Johnny Depp, oder?
Nein, aber er war nominiert.
Er war nominiert, aber ist das quasi nicht zu nah aneinander, dass man sagen kann, das beste Casting ist dann oft auch einfach der beste Hauptdarsteller oder die beste Hauptdarstellerin?
Finde ich überhaupt nicht.
Nee?
Ich meine, ich war früher auch immer der Meinung, besonders als ich angefangen habe beim Film zu arbeiten, dass, naja, Schauspieler sind die, die halt von allen gesehen und geliebt werden, aber der PA ist genauso wichtig wie der Fahrer, genauso wichtig wie der Grip, genauso wichtig wie der Regisseur. Und das stimmt auch, weil ohne all diesen Figuren könnte es Filme nicht so geben, wie es sie halt gibt. Aber am Ende des Tages, was sehen wir? Wir sehen die Schauspieler. Das ist das, was wir aktiv miterleben. Erst gestern haben wir den Horrorfilm Night Swim gesehen, über den wir später sprechen. Und wenn da nicht Wyatt Russell gecastet worden wäre und Kerry Condon als das Ehepaar, der quasi Vater-Mutter, dann wäre der Film eine voll Katastrophe gewesen. Ne? Und so gab es zumindest etwas, woran man sich anhalten kann.
Aber würdest du bestes Casting dann nur auf einzelne Personen irgendwie zuschneiden und sagen, ja, Wyatt Russell war jetzt zum Beispiel super, weil der Rest des Casts war ja trotzdem ziemlich kacke. So. Also ein gutes Casting, und das wäre dann wieder auch eben dieser eine gute Schauspieler, der heraussticht, oder die eine gute Schauspielerin, macht er nicht den Rest des Castings, was eher kacke war, wieder wett?
Im Fall von Night Swim, da greifen wir gerade schon ein bisschen vor, finde ich, war auch der Rest des Casts nicht kacke. Da gab es nur zwei, drei Momente, wo ich mir gesagt habe, ui, das war jetzt ein bisschen ungelenk gesprochen. Aber prinzipiell zu deiner Frage, ich würde das schon auf quasi den ganzen Film ummünden. Da werden, glaube ich, ziemlich stark Ensemble-Filme dann nominiert werden. Also sowas wie Oppenheimer ist, finde ich, ein guter Favorit für diese Kategorie. Mhm. Sowas wie French Dispatch oder irgendeiner der neuen Wes Anderson-Filme allerdings nicht. Das ist zwar auch ein Riesen-Ensemble, aber das sind tatsächlich eher Rollen, ich weiß nicht, da macht es schon einen Unterschied, dass die da sind, in dem Sinne, wie du den Film schaust. Aber wie die Geschichte an sich erzählt wird, hätte es keinen Tom Hanks und Willem Dafoe und Jeff Goldblum und Scarlett Johansson und die alle gebraucht. Mhm. Da ist das eher so ein Gimmick, wenn du so willst. Aber jetzt vergleicht es zum Beispiel wieder mit
Killers of the Flower Moon.
Killers of the Flower Moon, danke. Ja. Ist, finde ich, ein großartiges Ensemble. Da sitzt wirklich jede Figur perfekt, wie maßgeschneidert. Insofern sehe ich den Oscar fürs beste Casting natürlich berechtigt, wobei man quasi sich immer die Frage stellen muss, es ist eine Preisverleihung, wie berechtigt oder wie sinnvoll ist das wirklich am Ende des Tages?
Ja. Man kann auf jeden Fall gespannt sein. Interessant, dass sie das mit reingenommen haben.
Ja, ich bin sehr gespannt darauf.
Und was ist noch so passiert diese Woche?
Lustig, dass du fragst. Ja. Du hast ja Disney Plus.
Leider, ja.
Wieso leider?
Es ist ein bisschen gegen meine moralischen Prinzipien, Disney zu unterstützen, aber ich bin ein Heuchler, darum habe ich es auch, ja.
Schön, dass du es zugibst, dann muss ich es nicht sagen. Ne? Ja. Aber vielleicht wird sich an deiner Meinung noch etwas ändern. Und zwar wird nämlich Disney Plus ab Sommer 2024 gegen Account-Sharing vorgehen, wie es jetzt bereits Netflix gemacht hat im vergangenen Jahr.
Ach Gott, diese ganzen Streaming-Dienste tun halt wirklich so, als ob wir nicht alle schon in der Kindheit gelernt hätten, wie man Piraterie betreibt im Internet und sich Filme auf illegale Art und Weise runterzieht.
Ja, und ich finde es vor allen Dingen ein bisschen sinnbefreit, wenn du einen Account hast über, sagen wir jetzt mal, 4 Profile und dann müssen die im selben Haushalt sein. Mhm. Ich meine, du zahlst ja trotzdem den Preis für 4 Leute und 4 Leute nutzen es. Wenn du jetzt sagst, du hast einen Account in deinem Haushalt und da greifen 4 Leute drauf zu, das ist ja etwas, was eigentlich eher der Fokus war, dann kann ich das noch irgendwo nachvollziehen, aber ich denke mal, das ist doch trotzdem sinnvoller, als wenn, wie du sagst, schon Online-Piraterie betrieben wird. Weil zum Beispiel ich hatte mit meiner Familie, das habe ich eh schon vor einer Staffel oder so erwähnt, einen 4er-Account von Netflix und wir haben jeweils nur eine Person ein Profil benutzt und trotzdem mussten wir das jetzt quasi löschen.
Ja, ich glaube, damit schneiden sie sich echt ein bisschen mehr ins eigene Bein, als sie jetzt momentan denken, weil klar, in der Theorie, so wie die es gerne hätten, ist das halt trotzdem nur für einen Haushalt gedacht, aber die Realität schaut halt anders aus und ich glaube, die Realität ist dann echt eher die, dass es einfach so wie bei dir ist, dass die Leute einfach aufhören, das zu bezahlen und dann einfach gar nicht mehr nutzen und dieses Geld entgeht ihnen dann halt einfach auch.
Nein, und der Punkt ist ja, es hat ja bei Netflix funktioniert, weil jetzt hat jeder in meiner Familie ein eigenes Netflix.
Ach, ist das so?
Ja.
Oh, okay, na gut, dann revidiere ich das mal.
Also ich meine, es macht schon strategisch Sinn, aber ich zum Beispiel schaue jetzt gerade all meine Netflix-Filme durch, die noch auf meiner Liste stehen, damit ich mir das lösche, weil ich das eben bescheuert finde. Und ich habe auch schon beschlossen, ich habe jetzt quasi mit meiner Schwester und 2 Freundinnen ein Jahresabo für Disney Plus quasi abgeschlossen. Sobald das Jahr rum ist, werde ich das auch kündigen. Dann werde ich, wenn ja. vielleicht Andor Staffel 2 rauskommt, wenn ich endlich mal die erste gesehen habe, nochmal abonnieren. Genauso bei Netflix, wenn irgendeine Serie oder irgendein Film rauskommt. Aber ich brauche das nicht monatelang Rennen haben, wenn die das so fahren.
Voll, ja. Ich teile mir Disney Plus momentan auch zu zweit und ich denke mal, ich werde dafür sicher nicht zahlen, wenn das auf einmal alleine 10 Euro kostet für mich persönlich, weil so viel wert ist es dann halt auch einfach nicht.
Ich meine, das ist, da würde ich nicht zustimmen, weil ich meine, du hast so viele Filme und Serien auf allen Streaming-Anbietern, dass du dein Leben lang fast schauen könntest, jetzt mal überspitzt gesagt. Insofern, das Angebot für 10 Euro ist absolut gerechtfertigt, meiner Meinung nach, aber auf einer persönlichen Seite halt nicht.
Ich weiß nicht, ob das Angebot für 10 Euro wirklich, es kommt halt drauf an, wie viel Blu-rays du daheim hast und wie viele Filme du quasi wirklich auch immer wieder schauen magst. Aber auf Disney Plus habe ich jetzt, glaube ich, noch so vielleicht 20, sollen es maximal 30 Filme sein, die ich schauen will. Und dann ist Disney Plus für mich quasi durchgespielt. Und gerade Disney Plus ist ja auch so ein Streaming-Anbieter, da kommt nicht so viel Neues drauf. Also
naja, na, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht,
nicht Marvel. So viel Interessantes Neues
drauf. Aber das ist ja subjektiv, das ist ja rein selektiv.
Aber selbst wenn man diese Marvel- und Disney-Eigenproduktionen mitzählt und man sagt, man will die nicht im Kino schauen, was wir halt machen, sondern auf Disney Plus, selbst dann ist es nicht so viel. Also dann kommt monatlich vielleicht ein oder zwei interessante Filme auf Disney Plus und vielleicht eine Serie.
Du sagst wieder interessant, das ist wieder deine Meinung. Plus, es geht ja nicht nur darum, was hinzukommt. Es ist ja trotzdem schon ein unglaubliches Angebot, was da ist. Also du musst halt immer den Topf sehen, der da ist. Und der Topf an sich ist rein objektiv, wenn du mich fragst, 10 Euro allemal wert. Für mich persönlich ist er das bald auch nicht mehr.
Das hast halt irgendwann einmal durchgeschaut, oder?
Das, was dich interessiert, aber halt, es geht um die Prinzipsache. Also wenn ich die Möglichkeit habe, in einer Videothek, wo mich 5 Filme interessieren, aber 5000 Filme drinnen sind, für 10 Euro quasi alles zu schauen, so oft und so lange ich will, dann ist es ja trotzdem ein super Deal. Dann ist es halt mein eigenes Interesse, was dem dann widerspricht.
Ja, da sind wir halt ein bisschen im Unterschied zwischen Theorie und Praxis, weil ich glaube, für niemanden ist es so, dass einem alle 5000 Sachen, die da drauf sind, interessieren. Und wenn man dann so drauf blickt, ist das, glaube ich, wirklich theoretisch ja ein riesiges Angebot, auf das man immer Zugriff hat, aber praktisch ist es halt, glaube ich, für fast jeden, und das stelle ich einfach mal so in den Raum, wahrscheinlich so, dass man sagt, ich nutze halt nur einen Bruchteil davon und dann zahlt es sich halt wieder nicht aus. Also ich glaube nicht, dass wir zwei da irgendwie
dann zahlst
quasi,
dich
nicht. Dass wir da so Einzelbeispiele sind, sondern vielleicht eher sogar, wenn dann im Durchschnitt oder sogar vielleicht überdurchschnittlich viel schauen wollen von dem Angebot.
Dann zahlt es sich nicht für dich aus, aber das kannst du dem Streamingdienst nicht vorwerfen.
Ich kann es ihm vorwerfen, wenn er jetzt sagt, er zieht die Preise massiv an. Also das
finde ich immer noch nicht.
Ja, ich meine, werden es eh sehen, wenn dann auf einmal wieder viele Leute abspringen werden und wieder diese Sache illegal schauen. Also von dem her.
Ich meine, wird auch passieren und Disney Plus verliert ja Abonnenten, ne? Aber das ist für mich dann quasi so eine Grundsache, dass ich sage, ich verstehe, warum Streamingdienste diesen und jenen Preis haben, ne? Weil überleg, selbst wenn du eine Blu-ray kaufst oder eine DVD, zahlst du inzwischen schon 7, 8 Euro und der Vergleich halt einfach, was du da auf einem Streamingdienst stattdessen schauen könntest. Aber da verhaspeln wir uns jetzt ein bisschen.
Ja.
Reden wir stattdessen über die Grammys, den gerne. Musikpreis 2024. Davon hast du ja schon gehört.
Ja, habe ich. Taylor Swift hat da schon wieder einen Rekord aufgestellt, weil nachdem sie die, ich glaube, jüngste Person war, die jemals einen Grammy bekommen hat, nämlich ihren ersten, dann die erste Frau, die 2 Grammys bekommen hat beim zweiten, die erste Frau, die 3 Grammys bekommen hat beim dritten, ist sie jetzt die erste Person, die 4 Grammys gewonnen hat.
Tatsächlich, ja. Absurd. Also quasi als, nein, nicht 4 Grammys, aber 4 Grammys fürs Album des Jahres.
Genau, ja.
Ja, also erste Frau natürlich auch, erste Person überhaupt. Ich weiß nicht, wie viel 4 Alben des Jahres sind. Ich habe da jetzt nicht wirklich ein Gespür dafür. Aber das ist wieder ein neuer Gewinn für Taylor Swift.
Taylor Swift. Kann man wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen vergleichen mit Gewinn 4-mal bester Film oder sowas in die Richtung. Oder 4-mal beste Regie. Ich schätze, das wird so ziemlich auf einer Ebene sein, ja.
Ja, insofern ist schon cool. Ich meine, ich bin jetzt kein Swiftie, aber ist schon faszinierend, was die quasi für eine Tragweite hat.
Ja, absurd. Also das ist eine, gut, enorm erfolgreiche Musikerin ist noch übertrieben. Ich würde sagen, die erfolgreichste momentan.
Damit untertrieben.
Ja, voll, genau, untertrieben. Ich bin da auch nie wirklich reinkommen. Ich habe es irgendwie mal versucht. Das ist gar nicht meins, aber hey, es zieht viele Leute an, die finden Freude dran. Also hey, wer bin ich, dass ich da jetzt irgendwas dagegen sage?
Was meine Schwester als alten Hannah Montana Freund freuen wird, ist, dass Miley Cyrus für Flowers zum ersten Mal einen Grammy gewonnen hat. Die hat sich auch sichtlich gefreut.
Ist auch ein gutes Lied. Also ich finde, Miley Cyrus hat da durchaus auch eine super Entwicklung als Musikerin hinter sich.
Ich, also außer Wrecking Ball und wie gesagt, Best of Both Worlds von Hannah Montana kenne ich da nichts von ihr.
Flowers hast du sicher schon mal gehört. Der wird da bekannt vorkommen, wenn du ihn hörst.
Das kann schon sein. Dann hätte ich ein paar Starttermine. Zum einen am 7. Entschuldige, Blödsinn. Jetzt habe ich es nach dem amerikanischen Daten gelesen, obwohl ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Am 2.7.2025 startet der neue Jurassic-Film. Ich wollte jetzt Park sagen, aber keine Ahnung, ob es World oder Universe oder was auch immer ist.
Haben wir das nicht letzte Woche schon besprochen?
Da gab es noch keinen Starttermin.
Ach so, okay.
Und hast du mitbekommen, dass zwischendurch David Leitch im Gespräch war, der quasi der Regie übernehmen sollte?
David Leitch, der unter anderem Bullet Train und jetzt The Fall Guy gemacht hat?
Genau der.
Oh, wow, das wäre eigentlich ganz cool gewesen.
Ja, er ist leider schon wieder bestätigt, dass er aus den Gesprächen raus ist, aber da wäre tatsächlich ein bisschen Interesse bei mir aufgekommen. Und große Überraschung, Moana 2 hat einen Starttermin bekommen, der tatsächlich so nicht mal wirklich angekündigt war. Und der ist schon am 26. November diesen Jahres. Also sehr bald eigentlich.
Ist Moana Disney oder Pixar, weißt du das?
Disney.
Disney?
Ich dachte, ja, der müsste Disney sein.
Das heißt, wir bekommen dieses Jahr Inside Out 2 und Moana 2.
Ja, genau.
Interessant.
Aber freue ich mich, weil ich mochte den ersten, wie bei uns hier heißt, Vaiana sehr gerne.
Aber kommt jetzt nicht auch dieses Live-Action-Remake von Moana?
Ja.
Ist das auch dieses Jahr?
Na, das kommt, glaube ich, 25 oder 26.
Okay, ja.
Also wie gesagt, ich mochte Vaiana 1, ich freue mich jetzt auf den zweiten.
Ja, hält sich bei mir in Grenzen, aber...
Ja. Aber wenn wir schon bei Disney sind... Ein anderer, nicht unbedingt Starttermin wurde bestätigt, aber etwas anderes wurde bestätigt. Und zwar der offizielle Cast für Reed Richards, Mr. Fantastic, im neuen Fantastic Four-Film.
Klär mich auf.
Pedro Pascal.
Wirklich?
Ja. Wurde ja vor Monaten schon mal quasi gerüchtemäßig verbreitet. Jetzt hat Zac Efron, die Screen Actors Guild, bestätigt, Pedro Pascal wird Reed Richards, wodurch man noch vermuten kann, dass die Dreharbeiten in absehbarer Zeit starten werden.
Disney holt sich halt wirklich jeden Star ran, oder? Es gibt kaum jemanden, der noch nicht dabei war bei Marvel oder bei Star Wars, oder?
Naja, Pedro Pascal ist Mandalorian.
Ah ja,
also stimmt. Den haben sie ja schon.
Ja, voll. Ja, gut.
Also,
kompletter
ich wollte gerade sagen, die behalten sich einfach Pedro Pascal.
Ja, stimmt. Nein, ich bin einfach fasziniert davon, dass wirklich einfach halb Hollywood schon mal bei Marvel mitgespielt hat.
Na gut, bei 30 Filmen und was weiß ich, wie vielen Serien macht es irgendwann Sinn.
Ja, voll. Ist einfach. Schauen wir mal, was nächstes kommt.
Aber der ist echt so der Typ für Franchises.
Ja.
Game of Thrones, Narcos, DC, jetzt Marvel, Star Wars,
Last of Us.
Was war die andere Serie? Bei irgendwas hat er noch mitgemacht, was ich jetzt vergessen habe.
Oh.
Na, ist ja wurscht. No. Also ich freue mich, weil ich finde Pedro Pascal super toll. Ich kann mir nicht ganz als Reed Richards vorstellen, aber bleibt abzuwarten. Ne? Und anderer Schauspieler ist diesmal jetzt wieder ein Gerücht quasi bestätigt worden. Ist Gerücht bestätigt worden. Das Gerücht geht um vom Insider Jeff, wie ist der nochmal? Nicht Jeff Daniels, wurscht, habe ich jetzt vergessen. Ne?
Chef des Liga Goldblum?
Nein.
Oh.
Dass Tom Cruise im letzten Tarantino-Film The Movie Critic mitspielen wird.
Oh, wir haben letzte Woche erst davon gesprochen, dass wir uns darüber freuen würden, wenn Tom Cruise mal wieder richtige schauspielerische Rollen annehmen würde.
Ja.
Und jetzt bei Quentin Tarantino, das macht mich sehr glücklich. Also wenn das stimmt, Brad Pitt und Tom Cruise im letzten Tarantino-Film, boah. Uiuiui, freue ich mich.
Also Vorsicht ist natürlich geboten, es ist nur ein Gerücht, aber angeblich wird zumindest gerade am Terminkalender gearbeitet, dass sich zumindest eine kleine Rolle ausgeht. Bin gespannt, ob das dann noch bestätigt wird in den nächsten Wochen. Würde mich sehr, sehr freuen.
Mich auch.
Super, weil ich glaube, cool. Das ist auch ein Mix, der haut hin.
Ja, total.
Mix, der nicht hinhauen wird, ist Michael Chavez und Conjuring 4. Das hat der dritte Teil bereits bestätigt, indem er Regie geführt hat. Jetzt wurde bestätigt, dass Michael Chavez den vierten Teil auch wieder inszenieren wird, der ursprünglich von James Wan hätte gemacht werden sollen.
Ich weiß nicht, ob ich glücklich drüber sein soll oder traurig. Ich glaube eher glücklich, weil mich hat der vierte Conjuring-Teil, der hat mich so...
Der dritte.
Der dritte, ja, also... Ja, stimmt, der dritte,
vierte? Der dritte.
Nein, der vierte kommt jetzt.
Der vierte kommt jetzt,
ja. Ja, ich meine ja den vierten.
Also, ach so.
Der hätte mich nicht weniger interessieren können. Und so finde ich es eigentlich fast gut, dass sich James Wan, den ich eigentlich ganz gerne mag, auf was anderes konzentrieren kann. Und ja, dann passiert Conjuring 4, dann ist es hoffentlich der letzte und dann kann das Franchise auch bitte einfach mal sterben.
Wollte gerade weiter sagen, Conjuring 4 wurde auch bestätigt als der letzte Film der Reihe.
Danke.
Ich finde es schade, weil ich finde, James Wan hat mit den ersten beiden Conjuring-Filmen echt tolle Horrorfilme gemacht und ich habe ja eine Schwäche für dieses Franchise und habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, dass der dann noch einmal den Regieposten übernimmt. Mit Michael Chavez, der ja auch La Lloronas Fluch gemacht hat, ja, ist ein bisschen je Hopfen und Malz verloren, dass das noch eine gute Wendung nimmt.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen.
Ja. Ich hätte noch ein paar Kurzankündigungen von Filmen, die nur so bestätigt worden sind, ohne tatsächlichen Starttermin. Da wurde zum einen verkündet, dass Tim Burton das Remake macht zu Attack of the 50-Foot Woman. Kennst du das?
Das ist so ein ganz alter Schinken.
Ganz alter Film, einfach mit einer riesigen Frau, die ihr Unwesen treibt.
Ja.
Wurde auch in nicht Monsters vs. Aliens, doch, ich glaube, das hieß Monsters vs. Aliens parodiert. Und Tim Burton macht davon ein Remake, bin ich sehr gespannt drauf.
Tim Burton traue ich es tatsächlich zu, dass er sowas wirklich Weirdes auch gut rüberbringen kann.
Ja. Dann habe ich was für mich, was dann allerdings von zwei Sachen für dich übertrumpft wird. Aber zuerst einmal für mich wurde quasi angekündigt, dass ein Game of Thrones Prequel über Aegon dem Ersten in Vorproduktion steht, beziehungsweise im Gespräch ist bald Produktion zu beginnen. Das ist keine Ahnung, wer Aegon der Erste ist.
Nein, ich freue mich gerade voll. Endlich können wir von Aegon dem Ersten endlich mal ein bisschen mehr erfahren. Also ich habe da schon lange drauf gewartet.
Das Idiot. Also du hast quasi Westeros, den Kontinent, und Aegon der Erste war quasi der erste Targaryen, der den ganzen Kontinent erobert hat und quasi das Ganze zu 7 Königreichen vereint hat und das alles unter einen König, eben Aegon selbst, quasi vereint hat. Vorher waren das halt dutzende Königreiche, alle mit ihren eigenen Regeln und er war quasi der Westeros so geformt hat, wie man es in der Serie kennt.
Kannst du dich daran erinnern, wenn du so in der Schule gesessen bist und im Geschichteunterricht versucht hast aufzupassen und einfach nichts mehr checkt hast? Genau so geht es mir jetzt gerade.
Never. Ich meine, ich habe in Fire and Blood ja relativ detailliert über Aegons Eroberung gelesen und es ist eine coole, also das wird eine coole Serie werden, wenn sie denn so zustande kommt. Nur ist es dann halt die dritte Serie, die sich irgendwie auf die Targaryen-Familie fokussiert. Ja, weiß nicht, ob das so geil ist. Aber wie gesagt, zwei geile Sachen für dich. Zum einen wurde nämlich ein neues Spin-off von Evil Dead bestätigt, unter der Regie von Sebastian Vanicek, den ich tatsächlich selber nicht kannte.
Keine Ahnung, hat er irgendwas gemacht, was man kennt, oder?
Wie gesagt, nichts Großes.
Mhm. Bin ich eher, also cool, aber eher semi-begeistert, glaube ich.
Ja?
Ja, weil Evil Dead, die haben sich halt jetzt immer Zeit gelassen mit ihren Remakes oder mit ihren Fortsetzungen. So, wann kam das erste Evil Dead Remake? 2013 oder so?
Ja, genau, 2013.
Jetzt 2023 das zweite. Es wäre voll fein für mich gewesen, wenn sie sich jetzt nochmal 10 Jahre Zeit lassen und wirklich dann wieder was Cooles machen. Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob sie den Hype ein bisschen mitnehmen würden und vielleicht Quantität über Qualität setzen, aber da lasse ich mich gern wieder eines Besseren belehren.
Gut, wenn das deine Sorge ist, würde ich die nächste der Ankündigungen nicht so sehr freuen. Zum einen wird da nämlich von einem Prey-Sequel gesprochen.
Oh.
Und einem neuen Predator-Film, der den Arbeitstitel Badlands trägt.
Also zwei neue Predator-Filme.
Zwei neue Predator-Filme.
Ja, ich meine, das Predator-Franchise ist mir insofern so wurscht, weil schon so viel Schrott dabei rauskommen ist, dass ich sage, hey, wenn es wirklich irgendwas Dummes gibt, was irgendwie in die Richtung Predators mit Adrian Brody geht, bin ich eigentlich on board. Also gib mir eine dumme Schnetzelei mit einem Monster und ich bin dabei.
Ja, wenn wir schon von Schrott sprechen, ja? Ich habe jetzt versucht, den Übergang so zu handeln, dass es nicht auffällt, dann würde ich aber auch freuen, dass Sonic 3 Jim Carrey wieder mit an Bord hat, der damit quasi aus seinem Ruhestand zurückkommt.
Fantastisch. Der war ja vor Sonic schon so halb im Ruhestand, oder?
Ja, ich meine, sein Ruhestand hat angefangen mit Sonic 2 vor 2 Jahren und davor hat er auch nur Sonic 1 gemacht.
Ich glaube, der Typ ist ein Sonic-Fan.
Ja, ich meine, ist doch schön, wenn er jetzt am Ende seiner Karriere nochmal was für Kinder macht und halt einfach drauf scheißt und sagt, yeah.
Ich finde das sehr lustig. Jim Carrey ist schon sehr, sehr einzigartige Persönlichkeit, irgendwie, dass der so mit Comedy angefangen hat und dann auch so ein richtiger Star dadurch geworden ist, dann irgendwie seine selbstfinderische, esoterische Phase gefunden hat und auf einmal teilweise auch richtig depressiven Stuff gemacht hat und jetzt wieder so zurückgeht, so, ach, ich will Kinder unterhalten. Ne? Das ist irgendwie ein lustiger Handlungsbogen für ein Menschenleben.
Dass sein Leben ist ja gezeichnet von Depressionen und wirklichen Schicksalsschlägen. Ne? Also ist wirklich ein faszinierender Mensch. Wo sich auch wieder dieses Bild zeigt, die lustigsten Menschen sind oft die mit den schwersten Vergangenheiten. Ne? Und ja, also ich bin jetzt kein großer Sonic-Fan. Ich habe nur den zweiten gesehen. Eben mit dir und noch einem Freund gemeinsam. Sehr restalkoholisiert nach meiner Geburtstagsfeier. Das war eine interessante Erfahrung. Ich glaube nicht, dass ich den dritten sehen werde, so sehr ich Jim Carrey auch schätze.
Ich glaube, für Jim Carrey würde ich vielleicht sogar ins Kino gehen.
Ja. Stattdessen werde ich ins Kino gehen für Maggie Gyllenhaals für Maggie Gyllenhaals Film Bride of Frankenstein, Remake eines ganz berühmten Universal-Horror-Klassikers, wo jetzt bestätigt wurde, dass niemand geringerer als Christian Bale Frankenstein spielen wird.
Maggie Gyllenhaal ist...
Die Schwester von Jake Gyllenhaal.
Die Schwester, okay. Okay, ja.
Ist dir egal.
Ist mir ziemlich egal, ja, aber cool, dass du dich drauf freust.
Ja, also momentan kommen eh so viele Vampir- und Frankenstein-Remakes und Filme raus. Da wird, glaube ich, der ein bisschen rausstreichen.
Mir sind diese ganzen Universal-Monster leider alle total egal.
Ja, finde ich schade.
Da freue ich mich am ehesten aufs, also freuen ist vielleicht auch übertrieben gesagt, aber da spricht mich dann vielleicht noch am ehesten so Vampir-Stuff an, wie diesen Trailer, den wir gesehen haben gestern vor Night Swim, diese Vampir-Ballerina.
Abigail,
genau, weil das einfach so trashig und dumm ausschaut und irgendwie einen coolen Cast hat, wo ich sage, das könnte witzig werden.
Naja, cooler Cast, also Giancarlo Esposito, danke.
Ja, ich kenne den Namen von dem anderen Kerl leider nicht, aber der spielt bei ein paar Sachen mit, den ich immer wieder gerne mal sehe.
Ja.
Voll.
Interessant. Ja, ja. Und die letzte News, bevor wir zu den Kinostarts kommen. Gina Carano, kennst du ja.
Nein.
Gina Carano hat in Mandalorian Cara Dune gespielt. Diese Rebellenkämpferin, super tough in den ersten beiden Staffeln, wurde ja gefeuert von Disney wegen, laut ihnen, rechtsextremer Tweets. Ob man die rechtsextrem findet, möge man sich bitte selber ein Bild davon machen. Ich finde nicht. Und die verklagt jetzt Disney quasi im Nachhinein für diese ihrer Meinung nach ungerechtfertigte Kündigung. Und finanziert wird diese ganze Klage von niemand Geringeren als Elon Musk.
Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge.
Ja, er hat, passt das wie die Faust aufs Auge?
Ja, schon.
Er hat angekündigt, dass er quasi diesen Streit unterstützt, weil er quasi als jetzt Chef von Twitter diesen Menschen helfen will, die quasi durch Twitter zu Schaden gekommen sind.
Genau deswegen passt es auch so, weil Elon Musk hat ehrlicherweise auch ein bisschen einen sehr großen Vogel und das, was er mit Twitter aufgeführt hat, also der hat es geschafft, Twitter innerhalb von 2 Jahren niederzubrennen. Das ist wirklich faszinierend, ja. Und Twitter ist jetzt halt auch so ein Space geworden für, ich sage es, also Twitter ist sehr rechts geworden in den letzten 2 Jahren durch die Übernahme von Musk. Und darum meine ich auch, das passt super, dass er sich da also auch auf die Seite von ihr stellt.
Na, interessant. Jedenfalls wurde Bob Iger, der Disney-Chef, bereits darüber gefragt, was er denn davon hält und ob er sich darüber Gedanken macht. Und er hat quasi sinnbildlich sowas gesagt wie, nein. Also diese Klage ist ihm sowas von wurscht, der macht sich da keine Gedanken drüber.
Ja.
Finde ich irgendwie auch, also die Art, wie er das gemacht hat, hatte schon irgendwie so eine gewisse Coolness. So, es ist zwar ein bisschen dieses, ey, ich bin der CEO vom Multimillionen-Dollar-Ding, was die da wollen, ist mir wurscht. Aber es hat da trotzdem was, ich will nicht lügen. Ohne jetzt quasi Partei für einen der beiden zu ergreifen.
Ja, ich glaube, da bin ich vielleicht tatsächlich auf Bob Igers Seite dann. Und ich finde es auch lustig.
Also wie gesagt, ist jetzt auch kein gescheiter Tweet, was die geschrieben hat. Da ging es eben um Juden im Zweiten Weltkrieg. Gerne selber nachlesen. Ne? Aber ist für mich jetzt immer so ein bisschen fragwürdig, ob man dafür wirklich Leute kündigen muss.
Die Sache ist, ich weiß leider nicht genau, was sie geschrieben hat, aber gerade wenn es um den Zweiten Weltkrieg und im Kontext dazu Juden geht, dann ist dir der Grad zum Rechtsextremismus und zum Geschichtsrevisionismus halt auch immer sehr, sehr, sehr schmal. Also ich kann das schon verstehen, dass gerade so ein riesiger Konzern wie Disney, der halt dann auch drauf schaut, wie man wissen, sehr auf dieses, nennen wir es politische Korrektheit, dass der dann da so reagiert. Und gerade in dem Fall muss ich mich da auch dahinter stellen tatsächlich.
Ich meine, bevor man sich irgendwo dahinter stellt, bitte mit Vorsicht genießen, bitte den Tweet selber lesen. Mhm. Das ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir richtig gemerkt habe, aber sie hat anscheinend getweetet eben, dass quasi nicht die Deutschen die größten Feinde der Juden waren im Zweiten Weltkrieg, sondern quasi die Nachbarn, worauf sie halt anspielen wollte auf so Denunzierung von Nachbarn, die halt Juden verstecken oder die selber Juden waren. Aber wie gesagt, bitte selber nachschauen. Wir wollen uns da jetzt irgendwie nicht zu sehr reinfuchsen.
Ja, muss ich mir auch selber nochmal anschauen, um da dann wirklich was dazu sagen zu können, weil jetzt so drüber zu reden, ohne zu wissen, was eigentlich abgeht, ist eigentlich wirklich großer Blödsinn. Ja.
Vielleicht ein bisschen ein freudigeres Thema.
Ich weiß nicht, ob es ein freudigeres Thema ist, denn die Filmstarts beginnen nächste Woche mit Madame Web am 14.02. Wir haben schon letzte Staffel kurz drüber gesprochen. Dakota Johnson als Superheldin in einem Spider-Verse Spin-Off-Film kann man auslassen, ist aber ein wichtiger Kinostart. Wenn es euch interessiert, dann geht's rein. Wir werden ihn für unsere journalistische Tätigkeit als Podcast natürlich für euch schauen.
Ich glaube, der wird eine ziemliche Gurke werden.
Der wird sehr gurkig, ja. Habe ich das richtig gesehen? Ich habe den Hauptdarsteller von Severance schon wieder vergessen, den Namen der Comedy-Darsteller. Ist der im Trailer kurz zu sehen? Oder habe ich mich da verschaut?
Ich bin mein, du hast dich verschaut.
Okay, na schade. Dann am 15.02. haben wir Bob Marley One Love. Muss ich sagen, bin ich auch überschaubar interessiert, aber für Fans von Bob Marley ist das vielleicht was interessant sein könnte.
Ich freue mich schon auf den. Ich finde, der Trailer schaut ganz cool aus.
Ja, ich glaube, ich werde den auslassen. Ja? Ich bin nicht so der Biopic-Fan und Bob Marley interessiert mich jetzt auch nicht so unglaublich. Schau du ihn mal, wenn du sagst, der ist richtig gut, muss ich sehen, dann schaue ich vielleicht rein. Aber ansonsten auf so ein mittelmäßiges Biopic, weiß ich nicht. Auch wenn man Interesse hat, reinschauen. Ja. Worauf ich mich ein bisschen freue, ist die Rückkehr zum Land der Pinguine am 16.02.
Ja, ich mich auch.
Also ich habe den Trailer noch nicht gesehen, ich kenne nur das Coverbild und den Namen, aber irgendwie eine Doku über Pinguine, da habe ich Lust drauf. Vor allem jetzt, wo es noch so ein bisschen kälter ist.
Ja.
Und dann so, in der Shit, wo wohnen Pinguine? Ich weiß nicht. Ist das oben oder unten?
Also sie sind am Nordpol?
Am Nordpol oder am Südpol?
Boah, peinlich.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Aber ich kann mit dem Wissen brillieren, dass es die Fortsetzung war vom, ich glaube, Land der Pinguine, einer Doku, die schon mal rausgekommen ist.
Ah, wirklich?
Ist, die war auch ziemlich erfolgreich.
Glaubst du, muss man da den ersten Teil gesehen haben oder ist das wurscht?
Also ich glaube jetzt nicht, dass sie da irgendwie die Geschichte des Pinguins Fred weitererzählen. Ich glaube nicht.
Naja, okay, gut. Aber da freue ich mich ein bisschen drauf. Ich glaube, wenn man auf Dokus Bock hat, kann man sich auch drauf freuen. Und für dich ist das auf jeden Fall was und für viele andere vielleicht auch. Am 18.02. könnt ihr euch den dritten Teil der Dollar-Trilogie im Re-Release anschauen.
Aber nur im Gartenbau-Kino.
Im Gartenbau-Kino, genau. Also für alle Wiener, falls ihr Interesse dran habt, wir haben schön verschlafen, dass am 11.02., nämlich heute, schon
also am Tag unserer Aufnahme heute,
genau, schon Teil 1 und Teil 2 im Re-Release sind, aber ne, zumindest den dritten könnt ihr euch noch anschauen.
Aber ich habe in meinen Notizen auch noch den 17. Februar, quasi den Samstag davor, wo auch im Gartenbau-Kino Blue Velvet nochmal gezeigt wird.
Ach stimmt, voll, das war drauf auf der Liste, ich kannte den nicht und dachte mir, gut, das lasse ich mal dir übrig.
Na gut, dass ich auf meine Notizen geschaut habe. Ja, so viel voll. Zum Thema übernimm du die Kinostarts. Ja, wie gesagt, leider auch nur im Gartenbau-Kino, aber für die Wiener, die unseren Podcast rechtzeitig hören, vielleicht ein kleiner Tipp.
Genau. Und das war's dann eigentlich auch schon mit den Filmstarts. Ich finde, es ist relativ überschaubar mit einem Highlight Rückkehr zum Land der Pinguine.
Ja. Ja, und ich freue mich schon vor. Also ich hoffe, dass ich am Sonntag zwei glorreiche Halunken nochmal sehen werde.
Ah ja, stimmt. Ja, da bist du ja großer Fan davon.
Ist der beste Film, der jemals gemacht worden ist.
Wenn man, ja, von hinten auf jeden Fall.
What?
Wollen wir zu den Häppchen übergehen?
Ja, sehr gerne. Ich habe diese Woche tatsächlich wieder viel gesehen. Aber willst du vielleicht anfangen?
Ich habe tatsächlich alle drei Sachen, die ich diese Woche gesehen habe, hast du auch schon mal gesehen oder sogar diese Woche gesehen. Das heißt, wir können gerne anfangen mit dem absolut grandiosen Kinobesuch
gestern.
The Night Swim.
Ja, The Night Swim, der neue Blumhouse-Horrorfilm über einen besessenen Pool.
Ich kann mir nichts Gruseligeres vorstellen.
Also nächstes Jahr kommt ja der Film über die besessene Sauna. Ich glaube, das wird ein Horror werden.
Also dieses Grundkonzept von einem Pool, in dem irgendeine Art Monster haust und Leute reinzieht und dann verschwinden sie und dann sind sie tot, ist ja schon richtig, richtig dämlich und ich weiß nicht, wer das durchgewunken hat. Aber ich habe mir während dem Film auch immer wieder gedacht, auch abseits davon, wie scheiße der ist, ein Pool ist doch so das Ungruseligste, was ich mir vorstellen könnte.
Nicht ganz. Also das Potenzial ist schon da. Ist aber das Potenzial da? Ist da für eine Szene in einem anderen Film und nicht für 15 Szenen in einem Film, die alle so repetitiv sind. Oh, unter Wasser sehe ich was und ober Wasser sehe ich was und wenn ich dann entweder auf- oder abtauche, ist es wieder weg.
Ja. Du siehst das halt auch alles so kommen. Es gibt so eine Szene, ich glaube, die meintest du gerade wo Kerry Condon quasi schwimmt im Pool und man kennt es, dann taucht man mal nach links auf, mal nach rechts auf, mal nach links auf und wir sehen das aus der POV, das heißt, die Kamera schwenkt eben so rum und du weißt halt schon beim zweiten Schwenk, okay, wann kommt irgendwas? Es ist so fad.
Aber das wäre ja okay, wenn nicht der ganze Film so repetitiv und vorhersehbar wäre.
Aber es ist halt ein Pool. Das ist so eine abgegrenzte, fade Location. Da kannst du halt wirklich nicht mehr machen, glaube ich.
Ich meine, es basiert ja auf einem Kurzfilm und der ist schon repetitiv. Ich verstehe nicht genau, warum man das sagt. Das ist wie bei Lights Out, dass man da einen ganzen Spielfilm draus macht. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Hast du Lights Out gesehen?
Den Film? Nein.
Mhm. Der hat aber, also Lights Out hat deutlich besser funktioniert als Langspielfilm als dieser Night Swim. Also,
ja, danke, dass du mich hast auflaufen lassen.
Lights Out war voll okay. Also das war halt so, das sagst du, das kann man sich mal anschauen. Ja. Das ist so ein Sonntagnachmittag-Horrorfilm irgendwie. Aber der Night Swim war halt wirklich... Er war halt leider zum einen auch über weite Strecken sehr fad und dann hatte er seine lustigen Momente, weil sie so dumm waren, aber das war jetzt nicht auf einem Jeepers Creepers Level, wo man sagt, man amüsiert sich wirklich durchgehend, sondern halt auch eher so hin und wieder mal, wenn sie dann irgendwie eine fast 1:1 Kopie von der Georgie-Szene aus S machen, wo ich extrem lachen musste, weil es halt so frech war, hält sich das halt echt sehr in Grenzen auch.
Ich musste, als ich das Kino verlassen habe, an einen ganz besonderen Film denken mit dem Titel Angriff der Killertomaten. Weil Angriff der Killertomaten hat es nicht nur im Titel, sondern auch in seiner ganzen DNA, dass man genau weiß, auf was für einen Film man sich einlässt und dass der Film präzise weiß, was er ist. Night Swim ist ein Film, das ist einfach nur ein Film über einen verwunschenen, also einen mörderischen Pool. Aber der will uns erklären, er ist mehr. Du hast eine Familie, zwei Eltern logischerweise und zwei Kinder. Das eine relativ introvertiert, die andere halt junges Teenager-Mädchen, die in ein neues Haus ziehen, wo eben dieser Pool ist, nachdem der Vater, ehemaliger Baseballspieler mit Verletzung, quasi ein bisschen eine Sinneskrise durchlebt. Vater gespielt von Wyatt Russell, den ich immer sehr gerne sehe. Mutter von Kerry Condon, die eigentlich auch einiges drauf hat. Und du hättest diese Familie nehmen können und Full House gehen können. Hättest sagen können, okay, wir machen jetzt einfach einen Film über einen Pool, der Leute tötet. Stattdessen willst du andeuten, aber nie wirklich auserzählen, dass es eine Vater-Sohn-Dynamik gibt, die ein bisschen problematisch ist. Dass Wyatt Russells Figur da ein eigenes Trauma hat, was er durchleben muss. Dass er da quasi den Pool irgendwie auch als eine Art Droge bzw. Suchtpotenzial sieht. Da gibt es so viele Sachen, die der Film anschneiden will, die überhaupt nicht nötig sind. Und da will quasi der Film irgendwie intelligenter sein, als er ist und wird dadurch einfach nur, wie du sagst, zäh, weil er nicht voll auf diesen Trash-Faktor geht, den die Prämisse halt einfach bietet.
Das trifft es eigentlich schon echt sehr gut. Und ein ganz, ganz großes Problem, was ich da auch noch gesehen habe, man hat eigentlich nach 15 Minuten oder so die Quintessenz draußen. Also man weiß genau, worauf das Ganze rauslaufen wird, wenn man nicht einmal, weiß nicht, 20% vom Film gesehen hat.
Ja, das Schema ist halt einfach das eines Haunted Houses, halt mit einem Pool. Sprich, es sind genau dieselben Handlungsabläufe. Deswegen ist er, wie du schon sagst, so vorhersehbar.
Ja, aber ich meine auch diese ganze Dynamik mit dem Vater und dem Pool und sowas, das hast du halt einfach total kommen sehen und das macht es dann halt auch einfach zart.
Ja, unter anderem auch deswegen, ich meine, du hast ja schon erwähnt, der Film kopiert sich Sachen von Get Out, von Shining. Ich habe auch einmal den Schrecken vom Amazonas rausgesehen. Das sind alles Dinge, die hast du schon oft gesehen und ich habe das Gefühl, du hattest die Prämisse des Kurzfilms und statt sich andere Dinge zu überlegen, wie man das quasi auf 1:40 strecken kann, hat man halt einfach Versatzstücke aus besseren Horrorfilmen gesehen. Ich habe Bilder von It Follows gesehen, am Ende quasi das Finale im Swimmingpool, wo ich mir gedacht habe, das ist ja jetzt aber auch sehr eindeutig kopiert.
Das Beste ist, ich habe der Schrecken des Amazonas nicht mal gesehen und selbst ich habe der Schrecken des Amazonas in diesem Film gesehen.
Ja.
Also ja, wenn man irgendwie mit drei Leuten reingeht, sich vielleicht ein Bier dazu aufmacht und wirklich aktiv Spaß haben will, geht's vielleicht, aber selbst dafür gibt's bessere Filme. Also
ja, und bitte geht nicht mit Bier ins Kino.
Eigentlich eine komplette Minusempfehlung.
Ja, ich meine, was für mich funktioniert hat, waren Wyatt Russell und Kerry Condon. Ich finde generell, das habe ich schon am Anfang bei den News angedeutet, am Schauspiel hat es für mich nicht gemangelt, aber halt an dem Material, mit dem die Figuren, mit dem die Schauspieler gearbeitet haben und deren Dialoge. Und das ist wieder das Thema Casting. Wenn Wyatt Russell und Kerry Condon nicht im Film wären, dann wäre es eine absolute Katastrophe. So ist es für mich ein 2 von 5 Sternen Film.
Selbst das macht es für mich eigentlich fast noch ein bisschen schlimmer, weil mit schlechteren Schauspielern hätte das Ganze noch lustiger werden können, weil die schlechten Schauspieler dieses Drama noch schlechter hätten porträtieren können, als es das Drehbuch sowieso schon hergibt. Und wenn die dann jetzt wirklich irgendwelche Z-Lister hinpackt hätten, die das gar nicht erzählen, ich glaube, dann hätte das richtig witzig werden können und sowas halt einfach nur fad. Und ich meine, das ist blöd gesagt zu sagen, die besten beiden Aspekte, nämlich gute Schauspieler, haben dem Film eher sogar was Schlechtes getan, weil sie ihn besser gemacht haben, als er hätte sein müssen. Aber ja, ich glaube, du weißt, worauf ich raus will.
Ja, also wie gesagt, Minusempfehlung, es sei denn, man hat echt nichts Besseres zu tun.
Ja, was hast du gesehen diese Woche?
Ich habe ein paar Filme gesehen, die ich relativ schnell abarbeiten kann, weil ich zu allen nicht so viel zu sagen habe. Da wären zum einen Black Dynamite, den ich dir aber unbedingt empfehlen möchte. Ist ein Film von 2009, der so ein bisschen vom Humor stellenweise in Richtung Nackte Kanone geht, aber zu einem großen Teil einfach nur eine Blaxploitation-Parodie ist. Quasi in den 70ern, 80ern gab es ja diese Filme, einfach nur schwarzer Cast, schwarze Crew, die halt diese, sage ich jetzt mal, Kultur auf, also nicht Kultur unter Anführungszeichen, weil es keine Kultur ist, sondern weil sie quasi versucht haben, so voll auf ein schwarzes Publikum zu zielen und da stellenweise nicht die besten Filme waren. Und dieser Film behandelt halt eben einen Polizisten, der sich da einer geheimen Sache, einer Verschwörung annimmt. Und der Humor ist scheiße witzig. Wir haben das in einer Watchparty gesehen letzte Woche, zu 5. oder 6. Und also da ist kein Auge trocken geblieben vor Lachen. Ne? Wirklich große Empfehlung.
Hey, das klingt urgeil. Wo kann man denn schauen?
Er hatte, also der Kollege, bei dem ich war, hatte ihn auf Blu-ray.
Oh.
Lass mich fragen, ob er ihn mir borgen würde, damit ich ihn dir gebe. Ich glaube, das könnte ein super cooler Filmabend werden, auch mit uns beiden.
Boah, das stelle ich, also das klingt total nach was mir taugen wird.
Also wirklich köstlich.
Geil.
Dann habe ich gesehen, auf Netflix zu sehen, den 1936er Sweeney Todd. Quasi, ich weiß nicht, ob es der erste Film war, aber auf jeden Fall einer der ersten, ne? Von George King. Das ist quasi ein einstündiger Film, der halt einfach die Geschichte nacherzählt. Fand ich ganz nett. Bin jetzt auch gespannt, den Tim Burton Sweeney Todd zu sehen, weil ich den noch nie geschaut habe. Und ich habe auch gelernt, dass ich quasi die Grundgeschichte von Sweeney Todd sehr cool finde. Kennst du die?
Ich habe auch beide Filme nicht gesehen, also ich bin da an der falschen Adresse bei mir.
Das ist quasi der Barbier, der Friseur, der Demon von Fleet Street, der eben Leute tötet in seinem Friseursalon. Und ist eine ganz coole Geschichte.
Ich habe mal einen Ausschnitt gesehen im Fernsehen, als ich irgendwie 10 Jahre alt war oder so, ja.
Also nach so einem langen Arbeitstag war das tatsächlich angenehm.
Mhm.
Dann habe ich gesehen Austin Powers zum ersten Mal, den ersten Teil von 97. Hast du die gesehen?
Ich habe alle dreimal gesehen. Ich glaube, das dürfte 2020 gewesen sein, wo ich das erste Jahr auf Letterboxd war und mir dachte, so, ich ranke einfach mal alles.
Ja.
Und die sind alle im Ranking sehr weit unten gelandet bei mir. Also vielleicht habe ich die zu einer falschen Zeit gesehen, aber ich fand die sehr unlustig. Tendenziell kann mich aber auch nicht mehr so dran erinnern.
Ich meine, der Humor ist zu 90% Michael Myers. Michael Myers. Mike Myers.
Michael Myers
ist Halloween. lustigerweise gab es denselben Gag ja in Baby Driver.
Gab's den?
Ja, aber wurscht. Ja, ich fand den Film stellenweise sehr unlustig. Ich fand Mike Myers' Performance von Dr. Evil ganz nett und auch eine ganz junge erste Performance von Will Ferrell zu sehen war ganz lustig. Aber sei mir nicht böse, Austin Powers ist ein unglaublich sexistischer Film. Also so, dass ich es wirklich anstrengend fand. Wenn du jetzt sagst, Indiana Jones 2 ist ein sexistischer Film, dann würde ich mich tatsächlich hinstellen und sagen, Indy 2 nein, Austin Powers ja, und würde mich tatsächlich sehr über eine entsprechende Diskussion freuen. Ich konnte mit dem jetzt nur überschaubar viel anfangen.
Boah, und wenn du das sagst, dass dieser Film sexistisch ist, dann heißt das eigentlich schon was, wenn dir das schon auffällt und du sagst, hey, dir stößt's auf.
Was soll denn das jetzt heißen? Frechheit.
Okay, gut, dann werde ich dem vielleicht nicht nochmal eine Chance geben.
Ja. Dann habe ich noch gesehen Die neuen Pförtner mit Johnny Depp. Ist ein Roman Polanski-Film von 99, wo er quasi einen... Übrigens, Austin Powers ist auf Netflix, genauso wie eben Die neuen Pförtner, wo er einen Buchverkäufer und so Kurator spielt, der also auf ganz schmierige Art und Weise an alte, wertvolle Bücher kommt, die er dann wiederum verkauft, ich wollte schon sagen verscherbelt. Und der wird quasi engagiert, um die Echtheit eines Buches zu bestätigen und da quasi durch ganz Europa reisen muss und quasi ein Buch ergründen soll, was angeblich von Lucifer geschrieben wurde, eben über die neuen Pforten zur Hölle. Ist ein Film, der hat mir urviel Spaß gemacht.
Es klingt tatsächlich sterbenslangweilig.
Nein, der funktioniert echt gut, ist stellenweise für mich ein bisschen zu übernatürlich, aber der war ganz spannend, der war mit einem coolen Johnny Depp besetzt. Roman Polanski hat den, finde ich, auch entsprechend gut inszeniert. Und das ist derzeit diesen Anfang 2000er Vibe, den ich immer sehr gerne sehe bei solchen Filmen.
Mhm, also Empfehlung.
Ja. Cool. Und was ich urlustig fand, das wird jetzt keinen interessieren, aber lieber Giuliano, solltest du zuhören, du schaust stellenweise genauso aus wie Johnny Depp in Die neuen Pförtner. Und ich konnte, als ich das erkannt hatte, den Film nicht mehr so sehen wie vorher. Und zuletzt hatte ich noch ebenfalls auf Netflix, dann ist mein Monolog zu Ende, El Conde gesehen.
Ja, der war damals ja schon auf der Kamerimarsch, als wir dort waren. Ich glaube, der war damals sogar schon auf Netflix, als der auf der Kamerimarsch lief. Und ich fand den schon vom Trailer aus sehr uninteressant. Wie war?
Es geht um den Diktator, wie hieß er nochmal? Pinochet?
Pinocchio?
Pinocchio. Peinlich, dass ich das nicht mehr weiß. Der in Wirklichkeit ein 200 Jahre alter Vampir ist und der jetzt nicht mehr leben möchte. Und quasi ein bisschen Familiendrama, ein bisschen Erbschaftsstreit, während der Vampir, der ehemalige Diktator, auf einer Insel lebt. Alles in Schwarz-Weiß, alles sehr atmosphärisch. Kann man sich mal geben, hat mir irgendwo auch Spaß gemacht, aber ist jetzt kein Muss.
Mhm, okay. Und dann würde ich sagen, reden wir noch über einen Film, den wir beide diese Woche gesehen haben, Wind River.
Ja, Wind River. Von Taylor Sheridan.
Nachdem du mir geschrieben hast, hey, der ist auf Netflix, richtig, richtig gut und er auf meiner Netflix-Liste war, dachte ich mir, hey, dann ist das jetzt vielleicht wirklich der Zeitpunkt zu sagen, ich schaue ihn einfach auch, dann können wir diese Woche gemeinsam besprechen und ja. Bin sehr froh, dass ich den jetzt auch relativ flott geschaut habe. Großartiger Film.
Ich mochte den auch extrem gerne. Ich meine, wer Taylor Sheridan kennt, der weiß, auf was man sich einlässt. Der ist Autor gewesen von Hell or High Water und Sicario, sprich Experte für dieses Neo-Western-Genre und hat hier mit Wind River sein Regiedebüt dargelegt. In einem Schnee-Western, kann man so sagen. Mhm. Magst du kurz zusammenfassen, worum es geht?
Ui, jetzt muss ich das machen, ob ich das noch zusammenbringe nach den 3 Tagen, der Film schon her ist. Es passiert ein Mordfall, mehr oder weniger. Es wird die Leiche einer vergewaltigten jungen Frau im Schnee gefunden und es entspinnt sich halt ein Kriminalfall daraus. Wer hat das gemacht? Warum ist das passiert? Und Jeremy Renner als Ranger, Jäger, irgendwie sowas, ist an der Seite von
Elizabeth Olsen,
danke, mir wäre der Name nicht eingefallen, einer FBI-Agentin eben, auf der Spur, diesen Fall zu lösen. Und ich fand, es war extrem packend. Und dass du jetzt sagst, Sicario und Hello High Water ist vom gleichen Drehbuchautor, das macht total Sinn. Also diese Spannung, die da die ganze Zeit eigentlich in der Luft liegt und im Finale dann einfach in einer Riesenexplosion mündet, das war schon ganz, ganz toll.
Also eine der Notizen, die bei mir als erstes in meinem schlauen Buch stehen, steht auch, die Spannungskurve ist extrem steil. Mhm. Also ich fand die Atmosphäre, diese deprimierende, harte, dreckige, auch in diesem kalten Setting, in diesem wirklich, in diesem Eises, ich glaube in Wyoming ist das, Eisesreservat, die ist einfach nur unglaublich packend und immersiv. Und dazu noch dieser Plot, der ist so toll geschrieben. Da ist zu jeder Sekunde, bist du da quasi, kaust an deinen Fingernägeln.
Ja, es gibt auch irgendwann mal, irgendein Charakter sagt das mal, hey, es gibt hier kein Backup, hier heißt es entweder machst jetzt oder du stirbst so irgendwie in die Richtung. Und das ist der Film halt einfach.
Ja.
Und das, was es für mich vor allem neben dieser spannenden Atmosphäre total gecarried hat, waren die Charaktere. Also ja. Ich finde die Charaktere und vor allem die Beziehung der Charaktere zueinander, das war das, was diesen Film wirklich ausmacht. Weil ja. Zum einen sind sie total nah irgendwie, also man fühlt total, warum die Charaktere so handeln, wie sie handeln. Ja. Und das ist immer ganz toll und irgendwie, da war niemand unnötig und man konnte total nachvollziehen, warum das gerade alles so passiert. Und
aber das hast du gut formuliert, das ist mir jetzt erst aufgefallen, der Film hat wirklich kein Gramm Fett.
Ja, überhaupt nicht.
Ich muss ja sagen, der Film spielt auch sehr stark quasi mit amerikanischen Ureinwohnern, aber nicht auf eine Art und Weise, dass es quasi so plotzentral ist, wie zum Beispiel bei einem Killers of the Flower Moon. Es ist halt einfach das Setting, es geht halt sehr stark darum, weil das halt einfach Teil des Lebens ist und Teil der Figuren halt einfach ist und deren Herkunft. Mhm. Und deswegen wird das irgendwie zwar schon thematisiert, aber es ist irgendwie nie so quasi der Fokus tatsächlich. Es geht immer um die Figuren. Du hast da zum Beispiel Jeremy Renner als einen Vater, der sein Kind verloren hat. Und weshalb er zum einen auch halt mit dem Vater dieser jungen Dame, die ermordet gefunden wird, sehr stark quasi eine sehr starke Beziehung führt. Und wo das zum Beispiel in Night Swim noch gestört hat, dass da hat der White Russell natürlich sein Trauma, weil man kann ja nicht einfach ganz normale Figuren erzählen, natürlich muss da irgendwas sein, war das bei Wind River zum einen super natürlich und organisch und zum anderen hat das halt einfach diese Figur so viel besser gemacht. Denk an diese eine Szene, der ganze Film ist fantastisch gespielt, aber diese grandiose Szene in der Hütte, wenn er über seine Tochter spricht mit Elizabeth Olsen. Mhm. Also da ist wirklich ein unglaublich emotionaler Film stellenweise, der mich begeistert hat. Ich habe dem 9/10, also 4,5/5 Sterne gegeben.
Mhm, ich bin da sehr ähnlich dran mit 4/5 Sternen, also mir da auch sehr gut gefallen und so wie du schon richtig gesagt hast, dieser ganze Native American Part, der findet so am Rand statt, aber ist irgendwie so integral für die Geschichte und so harmonisch gleichzeitig, ja. Dass das echt auf Drehbuchebene wirklich ganz, ganz fantastisch ist. Hat er damals irgendwelche Oscars bekommen, weißt du das?
Leider nicht.
Nichts, schade.
Hat aber zum Glück ein bisschen Geld eingespielt. Der hatte 11 Millionen gekostet und hat 45 Millionen eingespielt.
Ah, sehr schön, super. Ja. Und mir ist da auch irgendwie wieder gekommen, ich meine, ich will nicht schon wieder den Marvel-Vergleich ziehen, aber irgendwie da denke ich mir dann schon wieder, Mann, manchmal sind die Schauspieler an Marvel echt ein bisschen verschwendet. So, wenn ich dann Jeremy Renner und Elizabeth Olsen in einem richtigen Film sehe, denke ich mir so, boah, die können ja richtig was. Das ist so schade manchmal.
Ja, ich kann es jetzt auch nicht so sagen. Da würde ich nicht ganz zustimmen, wegen Charisma, das trotzdem vorhanden ist, bla bla bla. Ich fand es da eher lustig, dass Elizabeth Olsen und Jeremy Renner das Hauptduo waren. Ja. Weil ich meine, Scarlet Witch und Hawkeye haben ja in Marvel auch so eine ganz besondere Beziehung.
Ja.
Es gibt auch diese Kritik ein bisschen bei Wind River von, jetzt geht es um Native Americans, warum sind zwei Weiße die Hauptfiguren, aber mach einmal einen Punkt.
Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Also, na, ich sehe die Kritik, aber ich teile sie gar nicht.
Ja. Also, finde ich von all den Häppchen, die wir hatten und die noch kommen werden, bis jetzt mein absoluter Favorite.
Mhm. Ja, nein, bei mir nicht, weil ich habe diese Woche auch noch Dune im Kino gesehen. Aber neben Dune und neben den ganzen neuen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, ist Wind River auch ganz, ganz weit oben. Also große Empfehlung, solange noch auf Netflix ist, unbedingt anschauen. Wenn ich schon gesagt habe, Dune.
Dein wievielter Kinobesuch?
Mein sechster.
Sechster.
Das ist absurd. Mittlerweile entwickelt sich Dune für mich zu so einem Film und das finde ich irgendwie auch ganz geil, weil ich ihn jetzt schon so oft gesehen habe, dass ich mich wirklich auf diese ganz, ganz kleinen Momente fokussieren kann und mittlerweile wirklich schon, quasi weil ich die Handlung eh schon gefühlt in- und auswendig kenne, auf diese, okay, wie genau schaut Paul jetzt, wenn er diese Information bekommt und was für eine Mimik macht dieser Charakter nebenbei, ja. Dass man wirklich so langsam wirklich mit dem Skalpell an die Filme rangehen kann und bis ins Kleinste jedes Department irgendwie auseinanderflickt. Das ist ganz, ganz interessant und das macht mir auch sehr viel Spaß.
Mhm.
Aber du, ich hab's dir eh gesagt, wie du dann gemeint hast, du schaust in nächste Woche vielleicht auch, bin ich auch wieder überlegen mitzukommen. Ja. Also irgendwie der Film, also allein diese großen Szenen im IMAX, das macht halt einfach so viel Spaß. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber ich habe schon so oft über Dune geredet. Also was hast du diese Woche noch gesehen?
Ja, aber freut mich sehr, dass du mit Dune so eine unglaubliche Freude hast. Ja, also ich gönn's dir wirklich.
Dankeschön, danke.
Ja. Ich habe noch zwei Filme gesehen, beide auf Netflix. Der eine auf Netflix wiederum, wie gesagt, ich arbeite da gerade meine Liste ab. Das ist Son of Saul. ein Film, für den man wirklich Magen braucht. Für den, sagt man das so? Für den man einen starken Magen braucht,
ja.
Ist ein ungarischer Film, der 2015 den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen hat und handelt von Shaul, der im Konzentrationslager Auschwitz arbeitet, im Oktober 1944, wenn ich mich nicht täusche, und ist der Teil des sogenannten Sonderkommandos. Das waren quasi die Juden, die die Opfer in den Gaskammern dann quasi... kann man das formulieren, der war halt Teil des Kommandos von den Leuten, die die Opfer der Gaskammer dann entkleidet, gestapelt haben und zu den Verbrennungsöfen gebracht haben und dann die Asche im nächsten Fluss verstreut haben. Mhm. Muss man sagen, war zu Ende des Zweiten Weltkriegs, sprich man hat auch viel Beweismilchvernichtung betrieben, was halt hieß, einfach viele, viele Leute umbringen. Und puh, also... Es ist ein ziemlich harter Film. Du hast quasi Shaul, der dann eine Leiche findet, wo er überzeugt ist, dass das die Leiche seines Sohnes ist. Und die jüdische Religion besagt es eben, dass du deine Leichen begraben sollst. Und so beginnt quasi für ihn ein Rennen gegen die Zeit, zum einen für sein eigenes Überleben und zum anderen, um inmitten dieses entstehenden Chaoses beim Ende des Krieges diese Leiche zu begraben. Und... dabei ist Shaul, also der Film ist, glaube ich, im Quadratformat. Was ist das? 16 zu...
Ist es wirklich Quadrat oder ist es 4 zu 3?
Ich glaube, es ist 4 zu 3. Mhm. Und du hast halt Shaul immer im Fokus, meistens auch nur quasi im Profil. Und im Hintergrund passiert das Grauen. Sprich, es wird nicht wie bei Schindlers Liste stellenweise explizit gezeigt, sondern du hast unfokussiert im Hintergrund Bilder, du hast Sachen, die angedeutet werden. Stellenweise bleibt die Kamera dann halt auch stehen und du hörst halt einfach nur die Sachen, ja, und du stellst sie dir vor. Und das ist ganz, ganz schrecklich und wirklich tough und hart.
Mhm.
Ich habe ihn mir tatsächlich schlimmer vorgestellt, aber es wäre falsch zu sagen, dass ich da enttäuscht bin. Das ist wirklich die ganz falsche Formulierung. Und es ist ein Film, der dich ins Mark erschüttert und der einfach nur so deprimierend ist, weil halt auch die Figuren innerlich tot sind.
Na, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das gut funktioniert, wenn dieses Grauen quasi nur angedeutet wird, weil Zone of Interest unter anderem arbeitet auch sehr stark mit so einem Stilmittel, quasi nur mit Geräuschen oder Dinge, die im Hintergrund passieren. Und das hat mich auch total, also Schlag in die Magengrube trifft es da echt sehr gut. Würdest du eine Empfehlung aussprechen? Ist es grundsätzlich ein gut gemachter Film oder ist es einfach nur das Thema, was es hart macht und abseits davon ist er okay?
Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Also man braucht, wie gesagt, den Magen dafür, weil ich meine, selbst wenn ich jetzt drüber rede, wird mir gerade ein bisschen flau im Magen.
Mhm.
Und da gibt es halt einfach Bilder, ich denke an eines der letzten Bilder, wenn Shaul einfach nur in die Kamera schaut nach dem, was passiert ist. Das sind Bilder für die Ewigkeit. Und es ist ein unglaublich schrecklicher Film, aber ich glaube, es ist auch ein unglaublich wichtiger Film. Ich würde ihn jedem empfehlen, aber man muss wirklich dezidiert sich informieren, worauf man sich einlässt, weil für sanfte Gemüte ist er nichts.
Mhm. Ja, cool. Danke, dann werde ich den mal auf die Liste packen.
Und dann der letzte Film, den ich gesehen habe, den habe ich mir von dir ausgeborgt auf Blu-ray, Aguirre, der Zorn Gottes. Von
hast du eine Blu-ray von mir ausgepackt?
Ja.
Also manchmal ist mein Gedächtnis echt ein bisschen
beeindruckend.
Ja, sehr beeindruckend.
Ist ein Film von Werner Herzog von 1972, wo quasi Eldorado, sagt ihr was?
Ja, Eldorado war doch irgendwie diese eine Stadt mit ganz viel Schätzen, die irgendwo verschüttet ist oder so.
Die quasi nur eine Legende war, die erfunden wurde. Und da geht es eben in diesem Historienabenteuerfilm um eine spanische Gruppe, die halt eben dieses Eldorado finden möchte. Angeführt von unter anderem dann später auch von Klaus Kinski, eben als Aguirre. Und das ist ein unglaublich puristischer Film, unglaublich minimalistischer Film von Werner Herzog, der halt einfach nur diese Suche quasi begleitet. Geht auch nur eine Stunde 30, sprich ist relativ knackig und da wird überschaubar viel gesprochen. Da ist die Kamera immer super dokumentarisch quasi bei den Figuren dabei, als wäre sie wirklich einfach jemand, der da mit auf den Flößen ist, wo sie da am Fluss treiben und durch den Dschungel wartet. Und ist da tatsächlich unglaublich beeindruckend, was einfach den Produktionswert angeht, weil ich möchte da nicht dabei gewesen sein. Werner Herzog und das ganze Team, die haben einfach Flöße gebaut und sind halt wirklich auf den Flößen den Fluss entlang geschwommen. Und da sieht man, die waren wirklich im Dschungel und die haben da halt einfach diese unglaubliche Schar an Mengen und an Material hingebracht. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nicht nur wegen Klaus Kinski, der wieder einen seiner Ausbrüche hatte und anscheinend einem extra die Fingerkuppe weggeschossen hat mit einer Waffe, dann ein Gewehr genommen hat und gedroht hat, dass er jetzt Werner Herzog erschießt und danach sich selbst. Also seine Figur passt doch tatsächlich dazu. Also ein unglaublich unberechenbarer, wahnsinniger Typ, der einfach nur besessen ist. Hättest du keinen besseren Cast dafür finden können. Das immer wieder bei bester Oscar für Casting.
Ja.
Mir persönlich war es aber einen Deut zu wenig Kinski, obwohl er natürlich die Hauptfigur ist. Und mir war irgendwie zu wenig Plot. Also das war zu minimalistisch dafür, dass ich nach einem langen Arbeitstag noch einen Film gesehen habe. Vielleicht lag es auch daran, dass mir das dann ein bisschen, sag ich jetzt mal, zu langsam war.
Aber es klingt eigentlich nach einem ziemlich coolen Film, finde ich. So wie du den Plot beschreibst und wie du die Machart beschreibst. Da bin ich wieder begeistert, was ich alles daheim
stehen habe. Ich wollte gerade sagen, es ist dein Film. Und ich meine, es ist 1972 gewesen, aber was die mit einem Budget von 370.000 Euro oder Dollar hingekriegt haben,
Ja. Unvorstellbar.
Wahnsinn. Unvorstellbar.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich meine, wir werden heute noch sehr viel über Budgets reden, aber da wird es mehr sein als 370.000 Dollar, sondern eher noch ein paar Nullen dran gehängt. Ja. Wollen wir vielleicht von den Häppchen übergehen zum Hauptthema?
Bevor wir jetzt tatsächlich aufs Hauptthema eingehen, muss man dazu sagen, wir hatten jetzt gerade eine kleine Pause, zum einen um Lulu zu gehen und zum anderen, weil wir drauf gekommen sind, dass wir bei den tatsächlich nackten Zahlen, die wir jetzt gleich besprechen werden, eben zum Thema, warum und inwiefern Filme teurer werden, eine Diskrepanz hatten. Wie soll man sagen, eine Diskrepanz unter unserer Intelligenz. Also wir haben jetzt, glaube ich, 20 Minuten nochmal nachgerechnet, ob das eh so passt. Ja. Ja, das heißt, der Konsens, wir sind dumm.
Genau, wir haben die dritte Klasse Mathematikunterricht noch einmal besucht und den Unterschied zwischen Durchschnitt und Median herauskristallisiert. Ja. Weil ein vages Bauchgefühl ist blöd, wenn man über mathematische Zahlen spricht. Ja. Ja. Aber um die nackten Zahlen einmal anzugehen, was man auf jeden Fall sagen kann, 66 der 100 teuersten Filme der letzten, also überhaupt, sind in den letzten 10 Jahren produziert worden. Ja. Das heißt, grundsätzlich ist es schon
das mal... Das ist krank. 66.
66 der 100 teuersten Filme, ja. Ja, das ist schon crazy. Und da ist das Bauchgefühl, was wir alle haben, dass Filme immer teurer werden, dass diese Blockbuster, die 100, 200, 300 Millionen Kosten überhand nehmen, natürlich nicht ganz so falsch. Was interessanter wird, vor allem wenn man auf den Mid-Blockbuster draufschaut, ist, wenn man sich diese Zahlen ein bisschen genauer anschaut. Und da sind wir jetzt bei Durchschnitt und Median.
Ja, wir sind nämlich drauf gekommen, dass dieses Bauchgefühl eben mit Blockbuster verschwindet, gar nicht mal so stimmt. Und das hat mich eben jetzt so schockiert, dass wir eben nochmal nachgerechnet haben. Weil wenn man jetzt quasi die letzten 20 Jahre sich zu Gemüte führt, ganz großes Rufzeichen, nicht inflationsbereinigt und ganz großes Rufzeichen domestically, sprich das heißt in den USA selber, dann ist zwar der Durchschnitt der Filme, generell der Filme von ungefähr 38 Millionen Produktionsbudget auf 87 Millionen gestiegen, was allerdings auch heißt, dass diese riesigen Fast and the Furious 370 Millionen Dollar Kosten, die diesen Durchschnitt halt nach oben gepusht haben, weshalb das kein wirklich repräsentativer Wert ist. Der eher repräsentative Wert ist in diesem Fall der Median, der besagt, dass Filme ungefähr vor 20 Jahren, so Mitte der 2000er, noch um die 25 Millionen Dollar gekostet haben, zumindest die am meisten produziert worden sind. Das hat sich inzwischen geändert auf 35 Millionen Dollar, was so viel heißt wie: heutzutage wird die größte Klasse quasi vom Produktionsbudget um die 35 Millionen Dollar, bewegt sich um die 35 Millionen Dollar. Was so viel heißt wie, die Filme, die am meisten produziert werden, sind tatsächlich mit Blockbuster-Filme.
Und das ist eigentlich wirklich genau das Gegenteil vom Bauchgefühl, was wir und vielleicht auch viele andere haben. Und das wird auch klarer, wenn man sich wirklich die genaueren Zahlen anschaut von diesen Kategorien. Da gab es jetzt viele so 1 bis 5 Millionen Dollar Produktionsbudget, 5 bis 10, 10 bis 20. Und man sieht überall relativ gut, dass das ziemlich gleich bleibt. Was man auf jeden Fall sieht, da werden wir später noch dazu kommen, dass es zu Covid-Zeiten einen Anstieg gab bei allen Produktionsklassen. Aber grundsätzlich ist das alles relativ linear, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber beispielsweise ist bei den 10 bis 20 Millionen Dollar Produktionsbudgets von 15 auf 17 Millionen Dollar hochgegangen, bei 20 bis 50 Millionen von 36 auf 40 Millionen. Und die einzige Kategorie sind wirklich diese 100 Millionen plus Budget-Blockbuster, die von 120 Millionen Mediankosten auf 200 Millionen hochgeschossen sind. Das heißt, da ist tatsächlich ein relativ linearer Anstieg, auch abseits von Covid zu sehen. Und das finde ich schon ziemlich interessant irgendwie.
Ja, dass die halt einfach so enorm teurer geworden sind, weil von ungefähr Durchschnitt 120 auf 200 Millionen, das sind 80 Millionen in 10 Jahren.
20 Jahren.
Entschuldige, 20 Jahren, ja.
Genau, man muss sagen, da ist Covid natürlich auch nochmal mit reinkommen. Bei diesen großen Blockbustern hat das vielleicht auch so umso mehr reingeschlagen. Ich würde dieses Covid-Thema generell ganz gerne gleich abdecken. Du hast das schon in der Vorbereitung mal gesagt, klar, Covid, mehr Zeit, mehr Ressourcen, man braucht mehr Platz, mehr Leute, wie viel Covid-Zuständige, die da irgendwas machen müssen, etc.
Naja, ich denke zum Beispiel dran, in ganz einfachen österreichischen Werbungen hast du ein zusätzliches Zelt, einen zusätzlichen Tisch, eine zusätzliche Person, die jedes Crewmitglied von 20 bis 80 Personen testet, mehrere Masken zum Auswechseln hat, was noch alles, Handschuhe, Desinfektionsmittel. Das hat natürlich auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Zeit ist Geld, wie wir wissen beim Film. Also das sind Sachen, die summieren sich halt schon extrem.
Und je nachdem, auf welche Quelle man dann schaut und auf welche Quelle man hört, sind die Mehrkosten durch Covid so circa bei 5-15%. Also man kann mit einem Anstieg von circa dem rechnen in diesen Covid-Zeiten. Das sieht man bei allen Kategorien, die genau zu der Zeit ein bisschen hochgegangen ist. Aber wie gesagt, nur die 100 Millionen Blockbuster und drüber, die hauen das Geld durchgehend linear mehr raus. Ja. Das ist schon ganz interessant. Und um das vielleicht auch noch abzudecken, weil die Zahlen, die wir da alle haben, die sind so circa, ich bin mir jetzt nicht, entweder bis 22 oder ich glaube bis 22 waren die Zahlen, vielleicht 21. Das heißt, die Streiks sind da nicht mehr mit drinnen. Aber auch die Streiks sorgen für gewisse Mehrkosten, die wir jetzt hatten, also von der Writers Guild of America zum Beispiel. Und da liegen die ungefähren Kosten bei circa 3-6 Milliarden während des Streiks.
Quasi mehr, aber inwiefern die 3,6 Milliarden, waren die pro Woche quasi oder?
Nein, vom ganzen Streik circa 3-6 Milliarden an Mehrkosten und jetzt...
Wegen quasi, weil die Produktionen aufgehört haben zu produzieren und das Aufschieben.
Genau. Und das, was der Streik Hollywood jetzt quasi an Mehrkosten die nächsten Jahre bieten wird, zumindest die nächsten 3 Jahre, sind so circa 600 Millionen pro Jahr. Also das ist eigentlich nicht so viel.
Aber es ist schon interessant, dass quasi, wenn jetzt gestreikt wird, ist klar, dass jetzt natürlich das Geld, also es natürlich am meisten kostet, weil du hast jetzt die Location-Mieten, du hast jetzt die ganzen Sachen, die du schon bezahlt hast, die jetzt aber nicht genutzt werden können. Aber dass der Folgeeffekt trotzdem 600 Millionen pro Jahr sind, ist schon interessant.
Naja, da kommt halt auf jeden Fall auch das drauf, was die Autoren alles gefordert haben. Und ja, das finde ich dann halt so absurd, dass durch die Forderungen Kosten von 600 Millionen pro Jahr entstehen, was im Vergleich zu jetzt diesem Dreivierteljahr-Streik und 3-6 Milliarden Kosten halt einfach nichts ist.
Naja, und das ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass die Autoren quasi das einem Studio oder einem Film abverlangen, sondern das ist ja generell auf die Filmbranche bezogen. Der Filmbranche an sich kostet das in den USA 600 Millionen extra. Und ich meine, wie oft passt 600 Millionen in diese, was war das, 3-6 Milliarden? Mhm. Wie oft passt das rein? Sprich, wie viele Jahre hättest du diesen Autoren vorab schon mehr zahlen können, bis du erst zu dem Kosten gekommen bist, die das Nicht-Zahlen während des Streiks verursacht hat? Das ist ja verrückt.
Genau, wenn man da jetzt auf die höchsten Zahlen geht oder auf die niedrigsten, sind es auf jeden Fall irgendwas zwischen 10 und 20 Jahren, die Autoren einfach so, es wäre einfach möglich gewesen. Also ja. Hollywood hat sich da wirklich sehr, sehr ins eigene Bein geschossen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Was man auf jeden Fall sagen kann, Covid und Streiks hatte definitiv Auswirkungen auf die Filmbranche, aber ich sage jetzt mal im Vergleich zu dem, was diese 100 Millionen plus Budget-Blockbuster an Geld verschlingen, ist es tatsächlich eher, ich will nicht sagen vernachlässigbar, weil das ist statistisch schon sehr stark zu sehen, aber es macht jetzt nicht den größten Batzen aus, sage ich jetzt mal.
Ja, da gibt es noch andere Punkte, auf die wir eingehen werden, die halt wie gesagt diesen Big Budget-Filmen, quasi die immer noch teurer machen. Mhm. Ich möchte nochmal sagen, wie sehr mich das fasziniert hat, diese Statistik. Ich glaube, von 2018 war die halt wirklich besagt hat, dass 25-50 Millionen so das Budget war, in dem Filme am meisten produziert worden sind. Mhm. Und ich denke jetzt halt immer an heimische Produktionen. Jetzt der Ingeborg Bachmann-Film, den ich gemacht habe vor 2 Jahren, der hatte ein Budget von ungefähr 6 Millionen. Mhm. Jetzt habe ich einen österreichischen Kinofilm gedreht mit 3 Millionen. Und klar, das ist natürlich Europa, das ist heimisch. Aber dass in den USA die Filme schon damals, vor 6 Jahren, so viel, also dass die meisten Filme so viel gekostet haben, ist schon unglaublich. Mhm. Also da liegen wirklich doch Welten dazwischen.
Ja, und was ich sehr interessant finde, dass du vorher gesagt hast, so damals noch in den 2000er, als der Mid-Blockbuster noch ein bisschen höher war,
ja.
Lustigerweise genauso um 2010, 11, 12, 13 herum war der Mid-Blockbuster tatsächlich am wenigsten vertreten.
Wirklich?
Also vor allem im Vergleich zu jetzt wird das wieder mehr. Also seit 2014, 15 also werden diese 20 bis 50 Millionen Dollar Produktionen wieder deutlich, deutlich mehr als damals.
Org.
Das geht in die Höhe, dann gehen natürlich diese über 100 Millionen in die Höhe. Das ist halt auch eben diese treibende Kraft, warum dieser Durchschnitt so hoch wird.
Ja.
Weil ein paar 300 Millionen Dollar Blockbuster, die fressen halt diese paar 1 bis 10 Millionen Produktionen total auf.
Ja.
Also ja.
Aber vielleicht kurz zum Vergleich. Night Swim, über den wir schon gesprochen hatten, der hat 15 Millionen gekostet.
Na, sieht man ihm nicht an.
Ja. genau, aber das hat mich sehr fasziniert.
Es sind auf jeden Fall super interessante Statistiken. Wenn ich dran denke, schreiben wir euch die vielleicht auch in die Bio rein. Nicht in die Bio, in die Beschreibung.
In die Videobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung.
Genau, dann könnt ihr euch diese Statistiken selber noch einmal genauer nachlesen, weil es ist, glaube ich, auch noch mal interessanter. Wir können da jetzt nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, sonst würde man wirklich einfach nur 2 Stunden lang Stumpfzahlen runterrattern und das macht ist, glaube ich, auch nicht so der Sinn der Sache.
Ja.
Aber da gibt es wirklich viele interessante Dinge, die man sehen kann. Zum Beispiel auch eben, dass man sieht, hey, also Anfang der 2000er war der 100 Millionen plus Blockbuster so bei 4% aller Produktionen.
Ja.
Jetzt ist er bei 11%. Also das ist halt schon ein riesiger Anstieg.
Das ist auch wieder sowas, das kann man sich nicht vorstellen, dass jeder 10. Film, der in den USA produziert wird, so ein massives Budget hat. Ich denke mir, vielleicht werden da einfach weniger Filme produziert, als ich dachte, weil ich sehe das halt immer so, dass pro Jahr aber tausende Filme rausgehaut werden, die halt alle kleine Mini-Budget-Filme sind.
Mhm.
Aber dann erinnere ich mich wieder dran, ich habe vor ein paar Jahren die Statistik gehört, dass pro Jahr ungefähr so 10.000 Filme produziert werden, weltweit.
Ja.
Und weltweit 10.000 Filme ist deutlich weniger, als ich dachte.
Jährlich 10.000 Filme?
Ja.
Das ist schon absurd viel.
Ja, schon, aber ich meine, wie viele Länder gibt es? 193 auf der Welt?
Ja, aber 10.000 Filme jedes Jahr?
Ja.
Das ist schon einiges.
Ja, aber überleg, wie viel Schrott, Direct-to-DVD und sowas rauskommt.
Ja.
Das sind ja pro Woche schon 10.
Stellen wir uns der Aufgabe, alle Filme zu sehen, die in einem Jahr rauskommen.
Finde ich sehr gut.
Ja, ich glaube, das kriegen wir nicht hin.
Ja.
Also das kleine Zwischenfazit, was man bis jetzt ziehen kann, ist halt auf jeden Fall das, dass man diesen High-Budget-Blockbuster ein bisschen von allem anderen trennen muss, finde ich. Weil das ist das, was die Statistik am meisten irgendwie trübt. Und ich finde es irgendwie interessant, warum ist es gerade dieser Riesen-Blockbuster, der so in die Höhe geht mit den Kosten, weil das muss ja von irgendwoher kommen.
Ich würde vorher ganz kurz auch noch darauf eingehen. Man muss natürlich bedenken, dass der Mid-Budget-Blockbuster deswegen quasi jetzt auch wieder einen Anstieg hat, weil halt einfach die Inflation natürlich alles teurer macht.
Mhm.
Sprich, das ist sicher auch einer der Gründe.
Ja, dass vielleicht die Filme, die vor ein paar Jahren noch irgendwie nur 30 kostet haben, jetzt einfach ein bisschen mehr kosten.
Ja, ja, genau.
Ah, ja.
Und dass das halt trotzdem diesen Trend insofern beschwichtigt, dass auch mit Blockbuster wieder vermehrt kommt, aber einfach, weil die Budgets einfach größer werden, aber sich unsere Definition von mit Blockbuster wahrscheinlich nicht geändert hat.
Ja, das sieht man tatsächlich auch hier ganz gut, dass diese, ich sag mal, alles, was unter 10 Millionen liegt, wird seit 2013 eigentlich immer weniger. Da sieht man wirklich so einen mehr oder weniger eigentlich linearen, sag mal, Anstieg nach unten, einen linearen.
Ja, ich weiß nicht.
Ihr wisst, was ich meine.
Die Kurve ist linear.
Genau, und dass alles, was drüber liegt, eigentlich immer deutlich mehr wird. Genauso, also 50 bis 100, 20 bis 50 und alles mehr, ja.
Ja,
super faszinierend.
Ja, weil die Filme, die sich es vorher haben leisten können, können sich jetzt wahrscheinlich trotz Inflation immer noch leisten. Ne? Und die sowieso schon nur ein geringes Budget hatten, ne? Können durch die Teuerungen, die sowieso weltweit geschehen, jetzt noch weniger quasi Geld ausgeben.
Und diese ganzen Gründe, warum diese hohen, riesigen Blockbuster so viel Kosten. Ich finde, da kann man einen übergreifenden Tenor ein bisschen zusammenfassen, dass die Studios und alle Leute, die dahinter stehen, einfach irgendwie an allen, mit allen Mitteln dafür kämpfen müssen, Leute ins Kino zu ziehen. Und man deswegen auf gewisse Dinge zurückgreift, wie eben zum Beispiel bekannte Darsteller, die Unsummen kosten. Ja. Und ich finde, das ist immer wieder so ein bisschen ein Teufelskreislauf, weil wenn du Leute ins Kino ziehen willst, brauchst du bekannte Namen, weil es geht keiner in einen 100-Millionen-Dollar-Blockbuster, leider, wenn irgendein unbekannter C-List-Schauspieler mitspielt. Oft ist es halt leider so, sondern es muss ein Robert Downey Jr. sein, es muss ein Chris Hemsworth sein, ein Vin Diesel, du, you name it.
Ja.
Und ich habe mal da ein paar Zahlen rausgesucht und irgendwie, es ist halt schon absurd, wenn man sich überlegt, ein Robert Downey Jr. hat seine 20 Millionen bekommen für Endgame, Vin Diesel 20 Millionen für Fast X, Tom Hardy 20 Millionen für Venom 3. Also diese 20 Millionen, die ziehen sich da halt echt ein bisschen durch.
Aber hat nicht Robert Downey Jr. für Infinity War und Endgame, die ja beide back-to-back gedreht worden sind, 75 Millionen bekommen? Ich bilde mir ein, das war damals ja die große Diskussion.
Ja.
Also ich glaube, das waren sogar 75 Millionen Dollar.
Laut meinen Zahlen, die ich rausgesucht habe, sind es 20. Aber vielleicht belehrst du mich hier gerade eines Besseren.
Ich meine, 75 ist so nochmal ein Riesenunterschied, aber selbst 20 Millionen sind Summen, die du für einen Film bekommst. Das ist ja,
ja
pervers.
Und da wären wir halt auch wieder bei, es ist eigentlich ein guter Spannungsbogen von bester Casting Director. Ohne einen Robert Downey Jr. funktioniert Iron Man halt nicht. Das heißt, der braucht, also die müssen das Geld dann halt im Endeffekt auch irgendwo ausgeben. Und deswegen kommen auch diese Summen von 365 Millionen Dollar, die Endgame kostet hat, zusammen.
Endgame hat 365 Dollar gekostet?
Ja.
365 Millionen
Dollar. 20 Dollar davon hat Robert Downey Jr. bekommen. Ehrenamtliches Arbeiten.
Das ist unglaublich.
Ja,
aber ich meine, nimm alleine Endgame. Das ist ja ein Ensemble, da hört es nicht auf.
Yeah.
Da hat ja ein Michael Douglas, der ein legendärer Schauspieler ist, eine kleine Rolle. Eine Michelle Pfeiffer. Für ein paar Sekunden ist ein Samuel L. Jackson zu sehen. Brie Larson, bla 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 bla.
So viele, ja. Und ich meine, man denkt dann immer dran, ja, die kriegen halt einfach ihre Gage, aber das, ich habe mir da so ein kleines Interview angeschaut von irgendjemandem, der ein bisschen tiefer drin ist in der Filmbranche. Und der hat dann was gesagt, das eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, offensichtlich ist, aber ich noch nie so drüber nachgedacht habe, diese Schauspieler, die, was die alles an Zusatzmaterial brauchen eigentlich, wenn du an irgendwelche teuren Hotels oder Privatflüge oder irgendwelche Extrawürstel denkst. Ich denke da an die Szene in Triangle of Sadness, wo sich einer die scheiß Nutella hinfliegen lassen hat auf das Schiff. So, das sind halt einfach Dinge, an die denkt man irgendwie nicht so, aber das pusht diesen Preis halt auch nochmal nach oben.
Ja, ich meine, wenn ich daran denke, was ich gehört habe, das ist ja ganz nett daran, dass ich auch bei viel internationalen Filmen arbeite. Ich bekomme ein bisschen mit, was für Extrawürstel manche Leute bekommen.
Ja.
Ich habe selber leider nicht bei Mission Impossible 5 mitgearbeitet, aber was ich gehört habe, hat Tom Cruise für seine Szene in der Oper einen eigenen Green Room, sprich einen Aufenthaltsraum in der Oper bekommen, bei dem extra vom IKEA mehr oder weniger eine halbe Wohnung an Möbeljahr und Ausstattung besorgt werden musste, mit eigenen Teppichen und ganz speziellen Anforderungen von Leuchtern und Lampen und allem, was halt einfach so in seinem Vertrag steht.
Ja.
Und das ist halt, da ist noch nicht zusätzlich der Trailer, den er hat und diese ganzen anderen Bekömmlichkeiten. Ne? Also umso größer der Star, umso eher auch dieses Kleinvieh, was halt unglaublich viel Mist macht.
Mhm. Was glaubst du, was hat Leonardo DiCaprio für Killers of the Flower Moon bekommen?
Ich muss es nicht glauben, weil ich habe in deinen Notizen, glaube ich, von 10 oder 20 Millionen Dollar gelesen.
Es sind 30 Millionen.
Puh, 30 Millionen.
Das ist halt auch Leonardo DiCaprio. Aber ich denke mal, selbst sowas, ich hätte Killers of the Flower Moon keine 200 Millionen Budget.
Ich wollte gerade sagen, und 30 davon gehören Leonardo DiCaprio.
Das ist eigentlich arg. Ich dachte mir irgendwie, ich meine, klar, Martin, ich weiß nicht warum, aber ich habe Martin Scorsese irgendwie so als Indie-Filmemacher im Kopf, das ist die Sache überhaupt nicht, aber
der überlegt, neben Leonardo DiCaprio hast du einen Robert De Niro, der sicher auch nicht für 20.000 diese Rolle angenommen hat.
Ja, was ich auch interessant finde, ich meine, vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr sagen, aber Extraction 2 hat 65 Millionen Dollar gekostet und Chris Hemsworth hat 20 davon bekommen.
Das weiß ich nicht.
Das ist halt schon ein bisschen, das wäre also vielleicht
65 Millionen Dollar hat er gekostet?
Anscheinend, ja.
Also wenn ich überlege, was das Budget für den Wien-Teil war, dann heißt das, entweder Wien hat extrem viel Geld gefressen oder irgendwas stimmt an den Zahlen nicht. Also ich will jetzt, also ich kann da jetzt wegen NDA und so nicht viel mehr sagen, aber
Mir kommt es auch noch wenig vor, aber das sind halt, weißt du, eh alles natürlich ohne Gewähr mit den Zahlen, über die man ja, da klar, sprechen. Netflix, dem Internet kann man natürlich nicht immer vertrauen, aber das ist halt das, was ich gefunden habe.
Ja.
Schauspieler sind ja aber auch nicht alles. Also es gibt ja noch viel mehr und gerade bei sowas, wenn wir über Endgame reden, fällt halt eine Sache ganz, ganz stark rein und das ist das CGI.
Ja.
Und was das CGI kostet, ich meine, das lässt sich irgendwie als Außenstehender auch nur durch ein paar Zahlen, die man im Internet findet, sagen. Aber die Kosten eines einzelnen CGI-Artists liegen so je nach Quelle irgendwo zwischen 10 und 70 Euro die Stunde. Und ja, ich glaube, das ist auch, das klingt sehr realistisch für mich irgendwo.
Ja.
Und wenn du dann denkst, wie viel CGI-Artists du für einen Film brauchst.
Ja, schau dir den Abspann an.
Schau dir den Abspann an. Wir waren letztens eben in Dune im Kino vor ein paar Tagen.
Ja.
Und da habe ich auch mal so mitzählt und mir gedacht, na, das sind ja sicher auch wieder 600 Leute, die da mitgemacht haben. Ja. Ein paar genauere Zahlen sind wir dann bei Endgame natürlich bei absurden 1400.
1400 CGI-Künstler.
Für das Finale insgesamt waren es 2200.
Boah.
Und dann fragst du dich halt nicht mehr, woher 365 Millionen Dollar kosten, was dieser Film kostet hat. Bei Fast and Furious 10 waren es 700 CGI-Artists. Die hat man halt nicht mitbekommen.
Naja.
Aber sie waren da.
Nein, aber du hattest ja auch diese interessante Zahl, wie viel so ein CGI-Studio-Arbeitsplatz kostet.
Genau, ja, also ich muss sagen, ich habe ein paar Sachen gefunden, denen ich allen nicht so vertraut habe. Das ist tatsächlich eher so eine Schätzung von mir als wirklich aktive Zahlen. Aber ich sage mal, so eine Workstation von einem CGI-Artist kostet realistischerweise wahrscheinlich irgendwas zwischen 5.000 und 20.000 Euro. Also ich kann es da mal nicht genau 700, sagen.
Mal 700, mal 2000.
Voll, das ist tatsächlich jetzt wieder ein bisschen mehr so eine Bauchgefühlssache, weil ich einfach weiß, wie viel kostet ein Rechner, um die und die Leistung zu bringen. Aber irgendwo so um den Dreh wird es sich wahrscheinlich handeln.
Mhm.
Das potenziert mit 1100 Leuten, die bei Avatar 2 mitgearbeitet haben, wo ich nicht wissen will, wie lange die da gearbeitet haben. Dafür ist das Budget von 250 Millionen Dollar bei Avatar 2 tatsächlich sehr gering, finde ich.
50 Millionen?
250.
Ach so.
Also das
Moment.
Das schockiert mich dann gar nicht mehr so, muss ich sagen. Und irgendwie, ja, es wundert mich nicht, dass die Filme so viel kosten. Also gerade bei Marvel, wo die CGI-Artists eigentlich immer über den Tausenden liegen, ist das, ich meine, Ant-Man 3 waren 1700 CGI-Artists eingestellt. Natürlich kostet er so viel, ja.
Und wieder in Kombination, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Bill Murray.
Und wieder den Teufelskreis, du brauchst einen Paul Rudd, Bill Murray hätte es vielleicht nicht unbedingt braucht, aber für Marketingzwecke, du hättest die Figur von Bill Murray halt nicht mit einem irgendwem ersetzen können, weil das ja irgendwie auch so wieder eine USP war, wie sie die Leute ins Kino ziehen wollten.
Ja. Hey,
look at this, it's Bill Murray.
Ja, ja.
Also das ist eben genau dieser Teufelskreis, den ich vorher gemeint habe. Und allein mit diesen zwei
Punkten... Der Teufelskreis, der sich halt auf diese Blockbuster bezieht.
Genau, ja. Und allein mit diesen zwei Punkten CGI und hohe Darstellerkosten hat man, glaube ich, wirklich schon... das ist das Rätsels Lösung, warum diese Filme, die eben so viel kosten, auch immer mehr kosten und warum die immer teurer werden, weil es ist halt einfach scheiß teuer.
Wo ich halt auch das Gefühl hatte, ist, dass bei so großen Filmen auch ganz anders mit Geld umgegangen wird.
Ja.
Ein Beispiel von Extraction 2, das war halt auch in der Presse, dass quasi auf der Donauplatte, wo wir gedreht haben, wo auch so ein kleiner ein paar Geschäfte aneinander sind, die wurden für den Tag alle ausgekauft, genauso wie halt der eine Kindergarten. Klar, gut, wir haben daneben geschossen, macht schon Sinn, dass da keine Kinder rumspielen sollen. Aber allein diese Geschäfte, der Palmas und wie die da alle sind, wurden ausgekauft für den Fall, dass die Kamera spontan da hinschauen will. Ich glaube, wir hatten Glück und haben dann tatsächlich auch in die Richtung geschaut. Aber das ist halt einfach Geld. Ein kleinerer Film mit kleinerem Budget überlegt da tausendmal. Hier wird natürlich auch oft überlegt, aber diese Entscheidung fällt trotzdem leichter.
Mhm.
Und ich behaupte jetzt einmal, bei zum einen halt solchen großen Filmen, aber auch auf kleinerem Rahmen bei österreichischen Selbstwerbungen, dass anders mit Geld umgegangen werden kann. Das sind andere Dimensionen, wenn wir jetzt eben vergleichen Extraction mit der Billa-Werbung. Aber stellenweise... Naja, aber stellenweise werden da Sachen besorgt und gekauft, die bei ein bisschen Abwarten und zweimal Überlegen nicht nötig sein müssen. Und die treiben das Budget dann auch wieder in die Höhe, wo man sich denkt, naja, war das jetzt wirklich nötig? Kann man da nicht vielleicht dann das Geld nehmen, um stattdessen doch wieder jemand anderem besser zu bezahlen? Aber Das ist jetzt so ein bisschen nur mal meine Meinung.
Ich glaube, ein sehr positives Beispiel, ich habe dafür jetzt leider keine Zahlen rausgesucht, weil es mir jetzt spontan einfällt, ist, finde ich, Ridley Scott. Von dem hört man eigentlich immer wieder, dass der sehr, sehr bedacht mit Budgets umgehen kann. Mhm. Weil wenn man sich sowas anschaut, lass mich lügen, ich glaube, Alien Covenant hat damals 80 Millionen oder so kostet.
Oh ja.
Und für 80 Millionen schaut der halt schon verdammt hochwertig produziert aus. Ist jetzt nicht der beste Film, aber dem Look und der Inszenierung, dem sieht man dieses verhältnismäßig kleine Blockbuster-Budget halt, finde ich, nicht an. Und der weiß halt einfach, wie er mit Geld umgeht und wie er aus, unter Anführungszeichen, wenig viel rausholen kann.
Ja.
Das finde ich schon super. Was du angesprochen hast im Vorfeld der Recherche, Green Producing.
Ja.
Und das fand ich sehr interessant. Ich habe 2-3 verschiedene Quellen gefunden, die eigentlich alle dasselbe gesagt haben, dass es durch Green Producing nicht wirklich mehr Kosten gibt und in den meisten Fällen sogar Einsparungen dadurch gemacht werden.
Wirklich?
Urinteressant, ja. Zum Beispiel Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 ist anscheinend extrem green produced worden und hat sich dadurch $400,000 erspart.
Interessant.
Ja.
Sind doch Summen, die ins Gewicht fallen. Ich meine, ich denke halt immer dran, Green Producing ist insofern schon ein Mehraufwand produktionell, weil du halt einfach von so Kleinigkeiten wie Mülltrennung mehr Arbeit hast, die jetzt allerdings nicht wirklich ins Gewicht fallen kann, wenn man sich wirklich drum kümmern will. Aber auch von sowas wie Catering zum Beispiel. Ein grün produziertes, nachhaltiges Catering hat halt einfach hochwertigere Zutaten und Zubereitungen und kostet deswegen zum Beispiel mehr Geld. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass sowas zum Beispiel eben Kosten nach oben treibt. Ich weiß zum Beispiel auch, es gibt die Rundfilmproduktion, um mal kurz den Namen zu nennen, die zum Beispiel auch nur Glasflaschen haben. Und die sind auch, die produzieren auch grün und also sehr lobenswert. Glasflasche ist natürlich teurer und schwerer als einfach nur Plastik. Da brauchst du den Platz dafür, da brauchst du das Auto, um das zu transportieren. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, weil die ein eigenes Catering haben, dieses Tasty Planet, was auch wiederum grün produziert ist. Wäre es mal interessant, da mal vielleicht nachzufragen. Aber spannend, wenn du dann sagst, dass da tatsächlich nicht so viele Mehrkosten entstehen.
Jetzt im Nachhinein kommt mir der Gedanke, ich wünschte, ich hätte das davor recherchiert, dass wie es dann mit Förderungen für Green Producing ausschaut, dass einfach gerade in Ländern wie Österreich oder Deutschland, die dann, oder vielleicht ist es in Amerika auch so, die sehr auf umweltbewusste Dinge schauen oder zumindest so tun, dass einfach diese Förderungen, die man dadurch bekommt, einfach diese Mehrkosten, die es vielleicht gibt, wieder aushebeln und sogar im Plus dastehen lassen.
Naja, denk mal dran, wir haben jetzt in Österreich seit 1-2 Jahren neue Förderungen, die besagen, dass internationale Filme, die hier produziert werden, 30% quasi, wie war das, Steuerermäßigungen oder irgendwelche Rabatte, nenne ich jetzt mal ganz blöd gesagt, haben. Wenn du grün produzierst, sind es sogar 35%.
Na, und
35% sind halt viel.
Ja.
Deswegen wird auch momentan, also das ist wie gesagt im Vormarsch, es gibt bei jeder Produktion einen Consultant, der halt einfach quasi erklärt und hilft, dass das ganze Set grün produziert ist, und da gibt es auch entsprechende Kontrollen, und deswegen sind die Produktionen natürlich ganz wiff dahinter. Zum einen, weil nachhaltig gedacht werden möchte und man halt einfach quasi bei einem doch schon sehr CO2-lastigen Beruf, Branche wie Film mit Autos und allem, ein bisschen auf den Planeten schaut, und zum anderen halt einfach, weil diese Förderungen unglaublich wichtig sind für Produktionen.
Na schau, da hast du es dann eigentlich schon.
Ja.
Also macht total Sinn. Und ich glaube, der letzte Punkt, der, also zumindest der mir eingefallen ist und von meiner Recherche irgendwie rauskommen ist, warum Filme in diesem hohen Blockbuster-Budgetbereich teilweise so unendlich teuer sind, sind zwangsläufig dann irgendwo die Einmischungen vom Studio. Und das in mehrerer Hinsicht, weil zum einen hast du durch dieses hohe Budget natürlich eine extrem hohe, die Studios handeln extrem sicher bei solchen hohen Budgets. Und das liegt dann nicht nur im Kreativitätsbereich, wo man sagt, okay, wir lassen ja keine zu kreative Entscheidung zu, weil es soll auf den großen Markt zugeschnitten werden. Es geht da dann, glaube ich, oft einfach auch um Rewrites und Reshoots und all diese Dinge, wo Studios im Nachhinein nochmal sagen, nein, wir müssten das nochmal anders machen, weil durch die neueste Marktforschung ist das vielleicht doch besser, und zack, kostet dann Justice League auf einmal $25 Millionen mehr.
Aber inwiefern hat die kreativen Ideen etwas mit den Kosten zu tun? Wenn du sagst, wir müssen Schauspieler einbauen, die viel kosten, dann verstehe ich es. Mhm. Aber inhaltlich verstehe ich das jetzt nicht ganz, inwiefern das quasi mehr kostet.
Na, aber darum meine ich ja, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt, diese Einmischungen vom Studio betreffen dann eben nicht nur die kreative Arbeit der Leute, sondern eben auch, was kostenmäßig Marktforschung und sowas angeht. Weil zumindest von dem, was ich rausgefunden habe, Filme wie Sonic ist ein gutes Beispiel. Die Masse hat gesagt, hey, wir wollen diesen Sonic nicht so haben. Zack, es gab nochmal 10 Millionen obendrauf, weil die CGI-Artists dieses Gesicht ändern müssten. Mhm. Quasi in dieser Hinsicht die kreativen Änderungen. Oder ein Suicide Squad, der im Nachhinein, weil er bei Testvorführungen schlechter ankommen ist, nochmal 22 Millionen kostet hat. Mhm. Und das einfach Dinge sind, wo man sagt, okay, Studios geben da oft kreative Dinge vor, beziehungsweise lassen sich von Marktforschungen und generell der Grundstimmung von den Leuten sehr beeinflussen. Und das resultiert dann natürlich auch oft in Mehrkosten. Ich finde, Alien 3 ist da ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn Studios sich einmischen und die kreative Arbeit von Regisseuren und Drehbuchautoren ein bisschen beschränken, was da für eine Katastrophe dabei rauskommen kann.
Ja, sehe ich. Ich sehe dann hauptsächlich eher diesen Punkt wirklich aktive Reshoots, einfach weil irgendwie das Finale nicht gefällt oder nicht gut ankommt, wie zum Beispiel bei einem Captain America. Das ist in den letzten Jahren einfach viel prägnanter geworden und ist auch ein bisschen salonfähiger geworden aus irgendeinem Grund. Wenn du da zum Beispiel dran denkst, was war das denn noch einmal für einer? Ja genau, das war Suicide Squad, was du gesagt hast. Solche Filme, also ein Drehtag kostet ja Personen, der kostet ja noch einmal Locations, der kostet ja noch einmal Transporte und das alles. Also das ist nicht so, wir stellen einfach nochmal die Kamera auf, weil das gibt es ja schon alles. Und das fällt dann so sehr ins Gewicht, dass ich oft nicht verstehe, warum das nicht stellenweise auch besser geplant ist. Weil jetzt zum Beispiel ein Daredevil Born Again, die Serie, die jetzt schon gedreht wird, wurde ja komplett neu geschrieben, weil Kevin Feige quasi drauf gekommen ist, hey, das funktioniert so nicht. Mhm. Und quasi diese ganzen Millionenkosten, die da schon entstanden sind, wurden einfach quasi in den Wind geblasen und da wurde dann von neu angefangen. Und das ist halt auch ein Teil, zum Teil deswegen, weil zum einen viel mehr produziert wird und zum anderen viel kürzer produziert wird. Das ist jetzt nicht nur etwas, was Hollywood-Blockbuster betrifft, sondern generell jeden Film. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei der Werbung in Österreich, die früher 2 Wochen mehr hatte in der Vorbereitung und jetzt einfach 2 Wochen weniger. Und das ist ja natürlich bei so Marvel, die gleichzeitig an 15 Projekten arbeiten, quasi noch einmal höher und noch einmal extremer.
Ein weiterer Punkt, der da noch dazu kommt, ist bestimmt auch das, was die Writers Guild zum Beispiel gerade gefordert hat mit den ganzen Streiks, dass die Drehbuchautoren auch einfach wieder ans Set kommen können, weil dieser ganze Prozess vom Filmemachen einfach nicht mehr so richtig funktioniert hat, weil das einfach wichtig ist, dass das als Einheit funktioniert, gerade bei Serien, aber bei Filmen natürlich auch. Und dass, wenn die Drehbuchautoren, sobald sie quasi fertig mit dem Drehbuch sind, so abgesickt werden und sagen, so, du bist jetzt fertig, ciao, dass das einfach nicht so gut funktionieren kann. Und dass das dann zu Rewrites oder Reshoots führt, weil eben diese Kooperation am Set nicht stattfindet.
Ja. Weil man halt einfach zu spät auf manche Sachen draufkommt.
Genau, ja. Also, was ich zum Beispiel auch gar nicht wusste, dass Solo so eine Orge-Produktionsgeschichte hatte.
Ja, richtig, Phil Lord und Chris Miller.
Genau, und dass da eigentlich 70% gereshootet worden ist und dass sich das Budget verdoppelt hat. Also, das ist absurd, ja.
Unglaublich.
Ja.
Hast du zufällig die Zahlen, wie viel Budget Solo hatte?
Ich habe mal jetzt leider nur aufgeschrieben, dass sich das Budget verdoppelt hat, aber ich kann ja gerne kurz das...
Nein, nicht wichtig.
240 oder so waren das, glaube ich, insgesamt dann.
Bei Solo ist jeder Cent verschwendet gewesen, insofern ist das auch relativ egal.
Solo, der 7. beste Star Wars-Film.
Halt die Fresse. Ich habe tatsächlich auch mit einem Produzenten, einem bekannten, schrägstrich befreundeten aus Österreich ein bisschen über das Thema gesprochen, eben in Recherche zu diesem Film und würde da vielleicht auch ein bisschen auf quasi die Perspektive des österreichischen Films eingehen, wenn du jetzt mit dem Internationalen fertig bist.
Mhm, sehr gerne.
Da ist nämlich zum einen quasi auch ganz fokussiert rausgekommen, dass es ist nicht nur filmspezifisch, dass alles teurer wird. Durch die Inflation und die Folgen von Covid ist halt generell einfach der Preis von allem gestiegen und die Kosten von allem. Insofern, es gibt zwar schon filmspezifische Aspekte, aber prinzipiell wird einfach alles teurer. Und einer dieser Aspekte ist zum Beispiel, dass zum Beispiel jetzt beim Maschinenbau kannst du halt Arbeitskräfte durch Geräte ersetzen, bei der Autoproduktion oder sowas. Aber Film ist halt einfach eine Branche, die immer auf die tatsächlichen Personen setzt, wenn man jetzt nicht gerade an CGI irgendwie Intros denkt oder Drehbücher, wogegen jetzt auch mit dem Autorenstreik vorgegangen wurde. Du brauchst halt einfach Leute am Set. Du brauchst eben zum Beispiel einen Drehbuchautoren, der, wenn er am Set ist, auch nochmal extra kostet. Und diese Personalkosten sind einfach beträchtlich. Und die wird es halt auch immer geben, weil immer jemand kreativ dabei sein muss. Es ist eine Teamarbeit und es ist eine kreative Teamarbeit.
Ja, ich finde das lustig, dass du das so sagst, weil grundsätzlich wäre die Möglichkeit der Ersetzung von Arbeitskräften ja dadurch eben das, weswegen die Autoren unter anderem gestreikt haben.
Ja, aber also, nur in ein paar Aspekten.
In ein paar Aspekten. In vielen Aspekten ist es einfach ein handwerklicher Beruf für mich, auf jeden Fall.
Du brauchst halt einfach einen Kameramann, einen Fokuspuller, du brauchst halt einen Boom-Operator.
Wobei man sagen muss, im Laufe der Zeit, ich meine, das kannst du jetzt nicht auf die letzten 10 Jahre sehen, aber im Verlauf der letzten 50 Jahre oder so, gerade wenn man von analog auf digital geht, hat sich da schon auch viel verändert. Oder es ist eine arge Produktionssteigerung gekommen, wenn du dir denkst, wie viele Leute brauchtest du damals allein, um was zu schneiden und wie viele Leute brauchst du jetzt. Also durch diesen Umstieg von analog auf digital ist da schon auch viel passiert.
Ja, schon. Aber es ist halt trotzdem immer noch, die Crews, ich meine, wie gesagt, schau dir die Credits an, sind halt trotzdem immer noch so groß, wie sie jetzt sind, weil es das braucht.
Ja.
Und das wird sich so schnell tatsächlich auch nicht ändern. Besonders im Gegenteil, in Österreich wird das sogar tatsächlich ein bisschen anders, weil wir uns durch die Internationalisierung und die Globalisierung, die jetzt eben zum Beispiel auch durch diese Förderung weiter voranschreiten wird, bei dem mehr internationaler Film nach Österreich kommt, jetzt gerade stehe ich auch kurz vor einem internationalen Spielfilmdreh wieder, weshalb in den nächsten Wochen wahrscheinlich weniger Filme von mir konsumiert werden können. Und quasi wir nehmen das angelsächsische System, Filme zu machen, auf. Du hast quasi nicht pro Land, aber du hast im Großen und Ganzen verschiedene Systeme, Filme zu machen, wo dann einfach andere Crews mit leicht anderen Aufgabengebieten und anderer Verteilung existieren. Und das angelsächsische System sagt zum Beispiel, dass wir viel mehr Leute im Art Department haben, sprich bei der Ausstattung, dass es mehr ADs, Regieassistenten gibt und dass die andere Aufgaben haben. Und das heißt quasi, dass man noch mehr Personal hat dementsprechend. Ist jetzt nicht ewig viel mehr, aber wie gesagt, die Summe macht auch wieder Mist, wenn da jemand über 4 Wochen seine, was weiß ich, wie viel Euro brutto verdient. Und quasi, wie gesagt, diese neuen Förderungen werden das noch weiter antreiben. Und nachdem wir in Österreich jetzt immer quasi mit diesen, sage ich jetzt mal, kleineren Crews kalkuliert haben, ist der Gap zwischen österreichischer Produktion und internationaler Produktion auch in Österreich natürlich entsprechend hoch. Wenn du jetzt größer produzierst und das Projekt größer ist, dann wird dieser Gap wiederum kleiner. Weil wenn ich jetzt sage, okay, wir drehen eine internationale Koproduktion nach dem angelsächsischen System, dann weißt du, okay, wir haben halt einfach 5 Personen mehr in dem Department, 5 mehr in dem Department, 5 mehr in dem Department. Und wenn du quasi mit diesen Personen dein Budget kalkulierst, dann läufst du weniger Gefahr zu sehen, ah, okay, wir brauchen dann doch noch einen mehr, weshalb einfach die Budgets natürlich grundsätzlich teurer werden, aber weshalb auch diese Überschreitungen ein bisschen geringer werden, wenn du weißt, was ich meine.
Mhm, total, also es wird einfach leichter, oder unter Anführungszeichen leichter kalkulierbar, gell?
Genau, es wird trotzdem mehr, aber es wird halt einfach, wie gesagt, dieser Gap wird einfach kleiner, der unangenehmen Überraschungen, sage ich jetzt einmal.
Ich wollte gerade sagen, und das resultiert dann wahrscheinlich auch darin, dass es vielleicht einfach weniger Reshoots oder Sonstiges gibt, weil man einfach von Anfang an genauso plant, wie man es einplanen muss. Ja. Und das ist dann auch wieder gut eigentlich.
Wobei, jetzt musst du natürlich auch sagen, in Österreich sind jetzt Reshoots nicht so gang und gäbe. Aber bei uns ist es halt auch so, wenn in Österreich im Drehbuch steht, Peter steht vor einem blauen Auto, dann steht er vor einem blauen Auto. Wenn in Amerika, wir drehen jetzt zum Beispiel bei diesem internationalen Film eine Szene, die nicht im Drehbuch steht, wo man sich halt einfach auf alles vorbereiten muss. Und da entstehen natürlich Kosten, die dann vielleicht nicht gebraucht werden. Das haben wir vorhin schon mal angesprochen.
Mhm.
Genau. Prinzipiell wollen wir zu einem Fazit kommen.
Sehr gerne. Also ich hätte das Fazit gerne darin geschlossen, weil ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste irgendwie und das, was im Endeffekt auch uns Konsumenten und Filmfans und Kinogänger betrifft, was diese Steigerung im Budget für die Kreativität im Film heißt und was daraus das Fazit dann schließt, weil hohes Budget könnte mir theoretisch wurscht sein. Wenn Disney 300 Millionen ausgibt oder 100 Millionen ausgibt, wenn der Film gut ist, dann ist es mir wurscht.
Ja.
Wenn er schlecht ist, dann ist beides scheiße so. Aber ich glaube, dieses hohe Budget, das wirkt sich halt extrem auf einen falschen Fokus der Kreativität aus. Und das ist das, was ich vorher auch schon meinte, dass einfach die Kreativität im Endeffekt leidet durch diese hohen Budgets, weil keine wirklichen Wagnisse mehr eingegangen werden können, weil sich die Studios nicht leisten können.
Hat natürlich auch viel mit dem Boxoffice zu tun, aber ja, das stimmt leider Gottes bis zu einem sehr hohen Grad. Ich meine, man kann natürlich argumentieren, dass umso höher die Budgets werden und umso mehr Geld ausgegeben wird, dass dadurch auch Wirtschaft angekurbelt wird, dass dadurch auch mehr Jobs entstehen, bla 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 bla. Aber das ist natürlich alles zum Leid in vielen Fällen der Filme. Und das ist ja quasi das, was uns als Endprodukt vorgesetzt wird.
Und ich glaube, daher kommt auch diese Verdrossenheit dieser großen Blockbuster, die mittlerweile einfach immer mehr einsetzt, dass sich alles sehr gleich anfühlt, dass diese CGI-Gewitter und diese vollgestopften Bilder irgendwie nicht mehr das sind, was die Leute sehen wollen. Und ich bin da sehr gespannt, wo es in Zukunft hingeht mit so Studios wie A24, die zum Beispiel auch wieder so ein bisschen diesen Mid-Blockbuster noch mehr rauskitzeln. Ja. Und dass man sagt, hey, die machen wieder eigene Ideen und auf einmal kommen diese eigenen Ideen, ich denke an einen Everything, Everywhere, All at Once,
ja,
wieder extrem gut an und die Leute gehen dafür ins Kino. Und da ist wieder dieser Umschwung der Kinolandschaft, über den wir schon so oft geredet haben, dass wir jetzt vielleicht wirklich langsam den Zenit erreicht haben, wo wir sehen, hey, wir können jetzt, also wo soll es hingehen? Soll man in drei Jahren 600 Millionen durchschnittlich für einen High-Budget-Blockbuster ausgeben? So irgendwo ist halt da mal eine Grenze gesetzt, wo es vielleicht wieder in eine andere Richtung geht.
Ich meine, bis zu einem gewissen Punkt ist das nicht kontrollierbar, weil, wie gesagt, durch Inflation steigen einfach gewisse Kosten. Aber es ist halt auch dieser Zugang, wie wird mit Geld umgegangen, der anders sein kann.
Und das, was aus Studiosicht, finde ich, auch dem irgendwie, was diese Theorie unterstützen wird, ist der einfache Leitsatz, irgendwie Spending Money Makes Money. Da, ja. So denken halt einfach viele Studios. Und wenn ich 300 Millionen für was ausgebe, aber er nimmt 600 nicht, aber er nimmt eine Milliarde ein oder so, dann ist das natürlich ein enormer Gewinn, den ich da mache
als Studio.
Aber das ist ja mittlerweile nicht mehr so richtig der Fall. Also diese riesigen Blockbuster, die jetzt alle kommen sind, ich denke an Indie, ich denke an die letzten paar Marvel-Filme, die alle nicht so richtig gelaufen sind.
Ja, haben wir eh berichtet.
Ja, das funktioniert halt alles nicht mehr. Und da, ich glaube, wenn, also die Kreativität wird es nicht sein, aber dieser fehlende Geldaspekt für Studios, der wird vielleicht wirklich dafür sorgen, dass man wieder in eine andere Richtung gehen und das wäre, finde ich, sehr schön.
Ja. Kann ich dir nur zustimmen?
Ja, auf jeden Fall sehr interessant, was wir da irgendwie heute rausgefunden haben. Also das mit diesem Mid-Blockbuster, das ist halt wirklich...
Ist schon spannend.
Das ist super spannend. Also ja, vielleicht haben wir Zahlen falsch interpretiert, aber ich meine, Statistiken lügen nicht.
Ja, ich hoffe, dass das auch für euch beim Zuhören ein bisschen interessant war, weil ich meine, gut, ich arbeite selber beim Film, Yoshi befasst sich auch sehr intensiv mit dem Thema. Ich fand das sehr spannend. Hoffe, für euch war das ähnlich so. Gebt uns da gern Feedback, entweder auf Instagram oder via Spotify-Kommentare, die es ja anscheinend gibt.
Und jetzt würde mich interessieren, Flo, wir sollten anfangen, diese Spotify-Kommentare besser zu nutzen. Das heißt, was ist die Frage an die Zuschauer für diese Woche? Jetzt überrumpel ich dich.
Überrumpelt. Was? Frage an die Zuschauer? Das verstehe ich nicht.
Diese Spotify-Kommentare, da können wir quasi eine Frage stellen und die Leute können darauf antworten. Und standardmäßig steht da, glaube ich, drinnen, wie fandest du diese Folge?
Aha.
Genau.
Ich
wie fandet ihr diese Folge?
Ja, cool. Fandet ihr diese Folge so langweilig, wie wir befürchten, oder nicht?
Sehr gut, das ist die Frage. Super.
Toll abgesprochen.
Ja, super. Flo, was ist die Filmempfehlung?
Wir müssen das jetzt reshooten, dieses Segment. Was meine Filmempfehlung ist?
Ja. Nächste überrumpelnde Frage.
Hey! Nein, darauf habe ich mich vorbereitet. Ich empfehle heute einen Film, der nichts mit dem Thema zu tun hat.
Okay.
An American Werewolf in London. Er ist ein Film von John Landis aus den 80ern. John Landis, den man unter anderem für The Blues Brothers kennt, und ist eine Horrorsatire über einen Werwolf. Quasi, du hast zwei Amerikaner, die im Londoner Wald quasi überfallen werden. Und dann hast du zum einen eine klassische Werwolf-Geschichte, die aber mit extrem frischen und kreativen Ideen bestückt wird. Googlest du jetzt gerade das Budget von An American Werewolf in London?
Nein.
Oh, schade, das wäre cool gewesen. Die quasi extrem frische und kreative Ideen hat, die da extrem viel Spaß macht, die sympathische Schauspieler hat, die tatsächlich echte leibende Performances abgeben und die Effekte haben. Also diese Werwolf-Transformationen, die hast du so noch nie gesehen, und das ist mit so das Beste, was das Werwolf-Genre zu bieten hat. Ist ein richtig cooler Film, ich will jetzt nicht sagen für die ganze Familie, aber der Spaß macht, der atmosphärisch ist und der wirklich gefundenes Fressen ist für jeder, der sich so ein bisschen für dieses Werwolf-Dingens begeistern kann.
Hat der dieser eine relativ bekannte Werwolf-praktische Transformationsszene,
genau.
Die man so im Kopf hat, wenn man dran denkt?
Aha.
Okay, cool. Wo kann man denn schauen? Weißt du das zufällig?
Ich kann ihn jedem Zuschauer auf Blu-ray borgen.
Das ist sehr gut.
Also,
die Zuschauer werden sich freuen.
Die Hörer, genau. Nein, man kann ihn leider nicht auf irgendeinem Stream schauen. Man muss ihn sich ausleihen oder kaufen.
Okay, dann geht's unserer Empfehlung am Anfang der Folge nach und wir fangen alle wieder an, Filme illegal zu streamen.
Sehr gut.
Das habe ich nie gesagt.
Was möchtest du empfehlen?
Ich habe mir so die Frage gestellt, was ist denn ein Blockbuster? Und das ist ja schon irgendwie ein bisschen ein Widerspruch in sich, den viele Leute vielleicht nicht so am Schirm haben, der ein bisschen unterm Radar gelaufen ist und den ich aber unbedingt empfehlen möchte. Und das war ganz schön schwierig, weil Blockbuster haben irgendwie so die komische Angewohnheit, dass die Leute sie irgendwie kennen.
Ja.
Und dann dachte ich mir, hey, Ford wie Ferrari ist eigentlich ein Blockbuster und ich glaube, den kennen sehr viele nicht. Also der ist, glaube ich, durchaus unterm Radar gelaufen. Ein Rennsportfilm mit Matt Damon,
Christian Bale
unter anderem, der mich wirklich auch als absoluten Nicht-Rennsport-Fan extrem begeistert hat, dem ich nur jedem empfehlen kann. Kann man gerade auf Disney Plus schauen, wenn man Bock hat auf ein bisschen was Größeres, aber trotzdem mit dem Herz am rechten Fleck und mit tollen Charakterleistungen dann unbedingt mal nachholen.
Unter der Regie vom Logan-Regisseur James Mangold.
Unter der Regie vom Indie-5-Regisseur
James Mangold. Halt doch die Fresse!
Jetzt habe ich mal den Moment habe ich da versaut, gell?
Ja, toll, jetzt schaut sich keiner Ford wie Ferrari an.
Er ist besser als Indy 5, ich verspreche es.
So, ich gehe jetzt.
Okay, dann gehen wir jetzt.
Danke fürs Zuhören.
Vielen lieben Dank.
Und bis zur nächsten Woche, wenn wir unsere erste Gastfolge haben.
Das wird spannend.
Wir haben jemanden zu Gast, der über Kinos sprechen wird und wie diese denn auch hinter den Kulissen funktionieren.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Bis zum nächsten Mal. Baba.